Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teile der Lösung live. Diesmal mit einem Gast, der schon mal bei uns war, der Butze, auch Philipp Engel Butz-Eder, Doktor in Spee. Schön, dass du da bist, Butze.
Lieben Dank für die Einladung.
Freut mich sehr.
Freut mich genauso.
Sag doch nochmal, was du so machst.
Was ich so mache, auf dem Blatt Papier bin ich Wissenschaftler an der Universität Siegen und habe da eine ganz normale Anstellung und bin Forscher, Aktionsforscher. Bin aber auch irgendwo, würde ich sagen, seit vielen Jahren ein Lurch oder ein Fuchs und habe es geschafft, mich durch das System hindurchzuschlängeln, ohne zu sehr anzuecken, sondern so, dass immer noch gesagt worden ist, ah ja, der hat das diese ganzen Jahre, die er mal ohne Wohnung gelebt hat und ohne Geld in Mülltonnen nach Möhren gewühlt hat. Das hatte ja alles einen tieferen forscherischen Sinn. Das erkennt man ja bei diesem jungen Herrn. Ja, also so ungefähr. Also irgendwas zwischendurch, aber auch renommierter Wissenschaftler im Sinne von mehrere Publikationen auf irgendwelchen Konferenzen, wo dann irgendwas darüber steht, wie Gemeinschaften gebildet werden über dieses Möhren aus der Mülltonne ziehen.
Das klingt sehr spannend. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit 2017 und seit ich dich kennengelernt habe, bist du auch schon Wissenschaftler und gleichzeitig lebst du aber in deinem eigenen Reallabor und testest all die Sachen, die du da erforschst, auch am eigenen Leib aus in den Gemeinschaften, in denen du dich bewegst. Und ich habe dich über das Foodsharing kennengelernt und über das Teilen statt Tauschen und den Ökonomiebereich in den Sachen, mit denen ich mich auch beschäftigt habe, wie Permakultur, wo es eher darum geht, aktive Bodenpflege zu betreiben und Humusaufbau zu betreiben, um zu gucken, wie können wir die Probleme der Menschheit in Bezug auf Raubbau an der Natur so gestalten, dass es mit der Natur statt gegen sie arbeitet und die Bedürfnisse der Menschen über im ersten Schritt die Landwirtschaft gestillt werden kann. Wildnispädagogik ist dann eher das spielerische Element mit den Menschen, mit dem Verständnis, das Kind in jedem Menschen, wenn man draußen ist und sich draußen bewegt und außerhalb der Komfortzone sich befindet, wenn man, keine Ahnung, barfuß durch den Wald läuft, mal eine Nacht draußen verbringt, mit komischen Geräuschen im Wald zu tun hat oder Wildkräuter, also Verbindung zur Natur. Diese beiden Themen haben aber diesen Ökonomiebereich nicht wirklich als Fokus, als Themenbereich. Deswegen fand ich das sehr spannend, ins Foodsharing reinzugehen, als große Bewegung, gestartet als Initiative in Deutschland, was sich wirklich mit diesem Fokus Ökonomie auseinandersetzt. Und so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Deswegen reden wir jetzt über Ökonomie und diesen Ökonomiebereich. Kannst du da mal so einen Abriss geben, was ist Ökonomie in der Welt da draußen, wie ist das entstanden, was ist das für dich?
Mhm. Ich glaube, dass 95%, um da jetzt direkt so eine klare Marke zu setzen, 95% von Wirtschaft oder Ökonomie sind gesunder Menschenverstand. Und die restlichen 5%, das sind dann so Fragen wie das Verhältnis von Politik zu Wirtschaft, was ist Wirtschaft überhaupt und welche philosophischen Grundlagen legen wir der vielleicht zugrunde? Also welche Fragen nach Moral? Wenn jemand Hunger hat, sollten wir ihm was geben? Denken die meisten Menschen ja. Warum sollten wir es geben? Weil wir jetzt ein guter Mensch sind oder weil...
Da gehen schon dann die Meinungen auseinander teilweise,
ja,
ne?
Ja, genau. Und das sind eigentlich so die schwierigen Fragen. Ansonsten geht es eben darum, dass Menschen Bedürfnisse haben, die müssen befriedigt werden, dass es bestimmte objektive Bedarfe gibt, die wir an Form von Systemen oder Infrastrukturen langfristig befriedigen und dass sich Menschen, das ist aber auch eher moderner, selbst entfalten können. Also mit ihren Fähigkeiten einbringen, dass sie nicht nur reine Arbeitskraft sind, sondern auch noch ein Wesen, das sich an der Arbeit selbst erfährt und gründlicher kennenlernt und ja, Selbstwirksamkeit sind da solche Stichworte.
Ja, das ist natürlich dann eine Idealvorstellung von Ökonomie. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, warum sie entstanden ist, dann regelt Ökonomie ein gesellschaftliches, gemeinschaftliches Zusammenleben auf Basis von, ich sag mal, Fakten. Also ein Pendant dazu wäre zum Beispiel die Religion, Religionen regeln auch durch 10 Gebote oder andere, gibt es ja in allen möglichen Kulturen verschiedene Werte auch, die dann dadurch vermittelt werden, was aber im Glauben sehr unterschiedlich sein kann, weil wir alle vielleicht unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was an was wir glauben. Und das ist auch wichtig und gut. Es ist nur schwierig messbar. Und so regelt Religion vielleicht Gemeinschaft, aber Ökonomie regelt Gemeinschaft auch, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich durch festgeschriebene Werte, wie zum Beispiel, das Brot ist so und so viel wert und für diesen Wert kriegst du dann so und so viel Ziegen, sag ich jetzt mal ganz blöd.
Ja, ja, Wirtschaft ist materiell, Religion Richtig. Ist eher immateriell, ja, ja, am Glauben orientiert. Also bei Wirtschaft kommt es wirklich darauf an, wer kriegt die Möhren, wer pflanzt die Möhren an, wie werden die Möhren gelagert und so weiter.
Ja. Und das System ist entstanden dadurch, dass, wenn ich jetzt zu viele Möhren habe, aber jetzt mal eine Ziege brauche, kann es ja sein, dass der Typ oder die Frau, wo ich die Ziegen herhaben will, gar keine Möhren braucht. So, und dann den Wert festzulegen. Okay, wie viel Möhren kriege ich denn für eine Ziege? Wo kriege ich denn die Ziege sonst her? Und dafür wurden ja dann Währungssysteme eingeführt, weil dieser Tauschhandel, je größer die Gemeinschaft geworden ist, nicht mehr ganz funktioniert hat, weil es dann auf einer großen Fläche vielleicht eine Sache angebaut wurde und dann musste man über Kilometer weit irgendwie, das war ja damals noch viel schwerer, dann diesen Handel betreiben. Und dafür brauchten wir dann eben einen Zwischenwert quasi oder einen Wertspeicher, wo man quasi diese Arbeit, die in die Möhren geflossen sind, drin speichern konnte, der dann nach Möglichkeit auch im besten Falle erhalten bleibt, die Kaufkraft erhalten bleibt und dann dir davon eine Ziege kaufen kannst.
Ja. Ich würde, aber das, glaube ich, brauchte ein bisschen länger, als dass das einfach so schnell die Leute drauf gekommen sind. Man kann nicht mehr genau in die Geschichte natürlich hineinschauen, sagt aber, dass mit der neolithischen Revolution, also dass Menschen sesshaft geworden sind, wo auch viele sagen, da beginnen eigentlich die ganzen Probleme. Wir Menschen sind sesshaft geworden und es waren nicht mehr einfach Jäger und Sammler, die herumgezogen sind, sondern haben dann unsere Ländereien beackert.
Ja.
Wahrscheinlich einer der Hauptgründe könnte der Alkoholanbau gewesen sein, schätzt man heute, dass wir deshalb länger an Orten sein mussten. So, und dann waren wir, ja, und dann waren wir erstmal in kleineren Gruppen, wo Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben und da wurde wenig mit Geld getauscht. Also wenn man sich da jetzt so Koryphäen aus der Anthropologie oder der anarchistischen Anthropologie anguckt, so wie David Graeber, der würde sagen, dass es sehr verpönt war innerhalb der kleinen Gemeinschaft zu tauschen. Mhm. Sogar eher, dass wenn du äquivalent getauscht hast, also jemandem das Gleiche zurückgegeben hast, dass du damit zum Anzeichen bringen wolltest, dass die Beziehung beendet ist. Mhm. Dass es eben eher in kleinen Gemeinschaften immer so gewesen ist, dass ich dir etwas gebe und du gibst dann etwas von anderem Wert, an von anderer Beschaffenheit an mich zurück.
Im Vertrauen, das passt schon irgendwie.
Genau, und ich dann wieder dir und du mir wieder und so weiter. Und das ist eher, dass Ökonomie oder das Teilen, Tauschen, beziehungsgestaltend war.
Ja.
Und das mit den Stämmen, mit denen du verfeindet warst.
Das habe ich auch mal gehört,
ja. Mit denen eben eher getauscht hast.
Ja.
Da konntest du nicht einfach sagen, hier bedient euch, nehmt euch so viel Fisch, wie ihr gerne möchtet, sondern da hat man gesagt, hier, wir fangen diesen Fisch sehr gut, ihr habt dort die Apfelplantagen, gibt jetzt Fisch gegen so und so viele Äpfel, genau. Ja, und ich glaube, du hast mich ja noch gefragt, wie mein ökonomisches Verständnis ist. Mhm. Ich bin da weniger auf den ganzen faktischen Zahlen unterwegs, also wie Bruttoinlandsprodukt oder so oder andere Kennzahlen jetzt wie CO2, wenn man jetzt in Richtung Klimafolgen geht, sondern vielmehr mich interessiert die Gestaltung von Beziehungen, die hinter ökonomischer Transaktion steht.
Also back to the roots quasi.
Aber auch, ja, ich gucke mir auch genauso an, wie Tauschgeschäfte ablaufen und wie entfremdet es manchmal doch wirkt. Und ich gönne es mir auch sehr gerne, morgens früh mal an Bäckereitheke zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne hier die
Plunderstücke.
Die Plunderstücke oder die überbackene Käsestange. Und da ist halt eben auch die Frage, wie gestaltet sich die Beziehung zu den Menschen, die hinter der Theke stehen, zu den Leuten, die das gebacken haben, die es angebaut haben und so weiter. Und da lässt sich doch, finde ich, sehr klar erkennen, wir leben natürlich in einer riesen globalisierten Welt und das lässt sich auch nicht so einfach abkehren. Aber wir sind indem wir die 2,50 Euro dann auf die Theke legen, oft in dem Anspruch, dass die andere Person gefälligst das tun muss, weil es nun mal ihr Lohnarbeitsverhältnis ist,
ja,
und ihre verdammte Verpflichtung oder seine verdammte Verpflichtung ist, jetzt diesen Polunder da rauszurücken. Und ich glaube, dass das eines dieser sehr unterschwellig liegenden Zwangssysteme ist, in der wir uns alle so gegenseitig bestätigen. Ja, dass wir erwarten, dass wenn uns die Versicherung mal geärgert hat, wir dort anrufen können und jemanden zusammenscheißen können. Ja, der eigentlich damit nichts zu tun hat.
Ja.
Aber es ist nun mal sein Zwangsjob. Und so sind alle, haben irgendwie ihre Zwangsjobs. Und wir denken alle, ja, das müssen die so machen, damit es läuft. Selber sind wir aber oft auch in einem Zwangsjob.
Richtig,
und wir halten uns alle gegenseitig darin gefangen.
Deswegen, die Scheiße fließt immer nach unten.
Ja.
Und sobald irgendwie Geld fließt, hat man das Gefühl, wenn ich dir jetzt Geld gebe, dann bist du quasi mein Dienstleister. Weil ich das halt selber auch so erfahre, dass wenn mir jemand Geld gibt, ich dafür natürlich auch vollen Einsatz bringen muss. Was ich glaube, was auch damit zusammenhängt, dass die Entstehung des Geldsystems und so wie wir es heute haben, die Leute halt eben auch dazu verpflichtet, das Geld quasi auszugeben durch den Verlust der Kaufkraft, den sie haben, weil das Geld entwertet permanent. Ja. Das heißt, wir haben, wenn wir eine Inflation von 2% haben und haben jetzt heute irgendwie 100 Euro, die legen wir an. Also die haben wir quasi und oder legen sie eben nicht an. Und nach 30 Jahren bei 2% Inflation ist das Geld nur noch 50 Euro wert.
Ja. Ich glaube, das spielt natürlich für Leute, die Geld haben, eine Rolle. Der überwiegende Teil der Bevölkerung lebt aber von Monat zu Monat. Und da bleibt wenig auf dem Konto über, wo man sich dann Sorge machen müsste, dass es vielleicht verfällt. Natürlich haben wir Leute, die auch Kapital haben, die Geld haben. Aber ich glaube, für weite Teile der Bevölkerung spielt das gar nicht so eine entscheidende Rolle.
Naja, die Inflation treibt natürlich auch unter Umständen, sorgt dafür, dass die Preise steigen.
Ja.
Ja, und das merken die Leute ja dann auch wieder.
Das merken sie, ja. Aber eher in dieser Monat-zu-Monat-Ebene, wo das Konto nie prall gefüllt ist und man sich überlegen muss, wo macht man jetzt Wertanlagen. Ja, also das sind die ganzen Ebenen des Tauschens. Und um vielleicht noch den Spannungsbogen zu ziehen, ich glaube, dass, und das ist ja eines meiner Hauptthemen, im Teilen ein anderes Mittel zur Gestaltung von Beziehungen liegt. Eben in dem, dass ich im Teilen zeige, dass es nicht nur um mich geht oder dass ich um die unbedingte Wahrung meines Vorteils bemüht bin, sondern auch bereit bin, meine Ressourcen anderen zur Verfügung zu stellen und damit sage, ja, du gehörst irgendwie zu mir. Und wenn das die Ebene von Familien und Freunden, wo das ganz klassisch auch so ist, also selten wird dir jemand, wenn du jetzt, weiß ich nicht, jung bist und machst hier irgendwie den Müll, bringst die Flaschen runter oder so, oder bringst das Altpapier weg, kriegst du keine 3 Euro.
Bei Vatern und Muttern im Haus.
Ja. Und es wird auch nicht aufgerechnet, dass du nur dann essen darfst, wenn du das auch gemacht hast. Das aber in weitere Gesellschaftsschichten oder Kreise zu ziehen, das finde ich gerade interessant. Also so unter...
Außerhalb der festen familiären Freundschaftskreise, wo das so ist.
Genau, und da kommen wir jetzt dann auch nochmal zu einem anderen Verständnis von Ökonomie. Also Ökonomie, Oikos, ist altgriechisch das Haus und Nomia sind die Regeln. Und so stelle ich mir das gerne vor. Also zu Hause kann man sich gut eine Ökonomie aufbauen, das eigene Haus. Die Regeln stellen meist dann die Eltern auf. Und da wird nicht gegeneinander aufgerechnet und finden keine Tauschgeschäfte statt. Und die Frage ist, wie kann man eigentlich
Haus größer machen?
Wie kann man dieses Haus größer machen, gastfreundschaftlicher gestalten? Genau, das ist eigentlich so, ich sage, die Frage, die ich mir stelle.
Und da haben ja dann auch gesellschaftliche Dynamiken einen großen Einfluss, wenn wir jetzt mal aus Europa weiter in den Osten gehen zum Beispiel. Pick mir mal den Jemen zum Beispiel raus. Da sind Sozialversicherungen nicht so organisiert, dass man da irgendwo einzahlt und dann vielleicht einen Anspruch hat und das alles irgendwie über Geld organisiert wird und über eine andere Partei außerhalb, so, sondern das ist ja so gestrickt quasi, dass eigentlich klar ist, die Kids bleiben am Ort und pflegen die Eltern, wenn sie alt sind.
Mhm.
Und die arbeiten alle zusammen und sind in diesen großen Familien eben, unterstützen sich alle gegenseitig, du kennst alle aus dem Ort im günstigsten Fall. Und da funktioniert eine Sozialversicherung nicht über Geld- und Drittparteien, anonyme Dienstleister, die du gar nicht kennst, so, sondern eben direkt. Und das hat natürlich auch was mit der Gesamtentwicklung und mit technologischem Fortschritt zu tun, mit Politik, Wirtschaft und diesen ganzen Systemen, die wir uns konstruiert haben.
Mhm. Ja. Ja. Mit, ich würde sagen, auch hier in einem Modell der sozialen Marktwirtschaft, wo eben irgendwo sozialistische und kapitalistische Wirtschaftsformen zusammengelegt worden sind.
Also ein super spannendes Spannungsfeld, wo wir ursprünglich mal aus einer anderen Ecke kamen, dann quasi diese Systeme sich etabliert haben, weil man irgendwann gedacht hat, das wäre gut. Dann haben sie sich etabliert und weitergeführt, noch weiter verfeinert. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo manche, so wie du, vielleicht sagen, boah, ist das jetzt noch so geil? Oder ist es jetzt schon so groß und anonym geworden, dass mir diese Beziehungen und der Kontakt zu den Leuten, zu den Konsumenten, den Erzeugern, diese ganze Wertschöpfungskette entlang, dass ich das gerne irgendwie da ein bisschen wieder zurückholen würde. Und da gibt's ja Systeme wie solidarische Landwirtschaften, Gemeinwohlökonomie, Tausch- und Teilkreise, die da wieder einen Kontrapunkt bilden, der aber bottom-up funktioniert. Also das ist nicht die Politik, die das unterstützt und fördert, jetzt im Großen und Ganzen, sondern was aus Initiativen und Graswurzelnbewegungen aus der Bevölkerung selbst heraus entsteht, weil die Leute eben auch da diese Notwendigkeit oder das Bedürfnis in sich entdeckt haben, wieder direkter, regionaler zusammenzuarbeiten. Und damit bist du auch schon lange unterwegs und hast auch einen Umsonstladen in die Siegener Innenstadt gebracht, du hast einen Repair-Café mit aufgebaut, ich glaube 5 Gemeinschaftsgärten aufgebaut. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie gehen die Menschen, die ja in einem anderen System aufgewachsen sind, wie gehen die damit um? Was sind da die Probleme, sich umzuprägen, sage ich mal in Anführungszeichen? Mhm. Inwieweit sind sie da vergesellschaftet, also von ihrer Prägung her? Wo sind da die Hürden für die Leute?
Mhm. Ich glaube, dass es nicht unbedingt zu so einem Back to the Roots gehen wird, auch wenn es gerade so in diesen Initiativen danach scheint, dass die Gruppen versuchen, etwas zu schaffen, was schon mal vor irgendwie 300-400 Jahren da war. Ich glaube auch nicht, dass sich mit Umsonstläden eben mehr als spielerisch ergründen lässt, wie wir zu anderen ökonomischen und Verteilungspraktiken kommen.
Meinst du nicht? Also spielerisch ergründen heißt ja, man hat ein Spielfeld, wo man einfach ausprobieren kann, wie es anders geht. Es ist wie eine Pendelbewegung. Ja. Wir kommen aus dem System und gehen radikal quasi in die Gegenrichtung. Natürlich funktioniert es nicht, wenn die Pendel immer ins Extrem ausschlagen. Man muss halt den Mittelwert finden und auf dem Ist-Zustand aufbauen, um in den gewünschten Sollzustand zu kommen. Sonst wird der Spagat wird zu groß.
Ja.
Aber jetzt sind die Leute auf der anderen Seite vom Pendel. Wie gehen die damit um?
Ja, ich glaube, das sind Einblicke, Erfahrungsfelder in eben ein anderes Miteinander. Und ach, ich kann nicht sagen, wenn wir da so einen Umsonstladen öffnen und ein paar Leute dort dann einen Monat drin sind und so diese Erfahrung hypen, dass sie halt überall neues T-Shirt schnell mal kriegen, auch noch über irgendwelche Telegram-Gruppen dann mal hier fragen können, wer hat irgendwie, weiß ich nicht, ein Federkleid für mich, und dann können sie da als Papageno über den Schlossplatz rennen, auf einmal in eine Welt eintreten, in der alles da zu sein scheint. Und ich selber, ich habe da leicht diese Annahme auch, dass alles da ist und es eher darum geht, es zu verteilen. Das ist aber eine naive Annahme. Und irgendwann, wenn man da mehrere Monate mitmacht, merkt man auch, dass das eine naive Annahme ist und dass die Welt anders gestrickt ist. Nur wenn die Leute da mal so drin sind, werden sie davon beseelt und sagen dann eben auch, ja, also zu anderen Leuten, hier ist alles umsonst, jeder kann sich nehmen, was er will. Und dann gibt's dann halt Systemsprenger, die das dann auch sehr wortwörtlich nehmen und sich dann, weiß nicht, wir hatten da eine Kunstfigur gebaut und die hatten gesagt, alles ist umsonst, und dann haben sich die Kunstfigur genommen und sind damit abgehauen und haben sie zerstört. Ja. Und da kann man ja dann nichts gegen sagen, wenn man sagt, ja, alles ist umsonst, jeder kann sich alles nehmen, alles ist allen. Und ja, also das ist auch gerade, glaube ich, das, was ich damit gerade andeuten wollte. Viele Leute, die unsere alternativen Projekte sehen, denken sich dann, oh Gott, jetzt wollen die wieder in die Höhlen gehen und ohne Strom leben und so weiter und so fort. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen damit aber rumexperimentieren und schauen, was haben das denn, was bringt das für besondere Qualitäten hervor? Mhm. Was können wir eben genau daraus lernen, wenn gerade mal alles kostenlos ist oder anders gewendet, wenn Geld nicht das oder als entscheidendes Tauschmedium ausgeklammert ist?
Ja.
Und da zeigt sich dann auf einmal wieder, wie Menschen Fürsorge füreinander übernehmen. Also am Umsonstladen dann anfangen, jüngere Leute, älteren Leuten zu zeigen, wie ihr Handy überhaupt funktioniert. Mhm. Oder ältere Leute helfen, dass andere ihre Hartz- oder halt mittlerweile Bürgergeldanträge ausfüllen können, ja, und so weiter.
Ja.
Ja, also quasi
unterstützend und fördernd miteinander. Also es ist quasi wie eine Abenteuerreise, um sich selbst mal auszuprobieren. Manche springen Fallschirm oder Bungee oder reisen um die Welt. Trampenderweise so, das ist eine Abenteuerreise, die man mit sich selber macht. Da lernt man richtig viel. Natürlich kommt man wieder irgendwann ins normale Leben zurück, aber man hat diese Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel auf der Walz war als Handwerkerin, dann ist man ja auch komplett ohne Geld unterwegs und du bist darauf angewiesen, quasi, dass dich Leute beim Trampen mitnehmen. Du bist darauf angewiesen, dass Leute dich bei sich schlafen lassen oder so. Ne? Das fängt ja beim Trampen eigentlich schon an. Ne? Und das sind quasi diese Abenteuerreisen, die es einem selber bewusst werden, wie man mit Kommunikation und Äußerung von Bedürfnissen auch, ich sag mal, vielleicht im Tauschhandel, aber im besten Fall durch das Teilen, durch das soziale Netzwerk irgendwie gar nicht aufrechnen müssen. Okay, du gibst mir jetzt ein Bett, ich bin eine Handwerkerin, ich sehe da den wackeligen Stuhl, das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dir diesen Stuhl zu reparieren, weil ich die Fähigkeiten habe und super dankbar bin, dass du mir das zur Verfügung stellst. Das sind Abenteuerreisen, die meistens auf sehr individueller Art und Weise stattfinden. Und die Felder, die du aufmachst, sind Abenteuerreisen lokal. Mhm. Du bleibst in deinem Netzwerk und in deiner Region, bist aber herzlich eingeladen, auf so eine Abenteuerreise zu gehen und dort mit anderen Abenteurerinnen, die gerade in diesem Feld sind, diese Erfahrung zu machen, die auch mal außerhalb der Komfortzone sein können. Weil mit dem Geld ist sehr einfach. Ich gebe dir das, du gibst mir das. Damit ist alles erledigt, aber Beziehungen sind ja, und das wirst du sicherlich gleich auch nochmal ausführen, komplexe Angelegenheiten. Da spielt die Psychologie von Individuen eine Rolle, da spielt Gruppendynamiken eine Rolle, da spielen Rollenbilder oder auch Rollen, die man selber einnimmt. Da ist man, in einer Gruppe ist man mal plötzlich der Clown an einem Tag, im nächsten ist man der Zugpferd, dann ist man das und das wechselt permanent hin und her. Das ist das, was an Beziehungen, naja, das weiß man ja aus Familie und Freundschaft, einfach komplex ist.
Ja. Ja. Und Beziehungen sind, also, wie der Philosoph Buber eindringlich gezeigt hat, das Ich gestaltet sich am Du. Ja, also, ja. Es ist nicht so, dass ich komme nicht alleine in diese Welt und wüsste, wer ich bin, sondern ich brauche den anderen, um mich zu erfahren. Und wir sind also in einer Wechselseitigkeit. So, und diese Wechselseitigkeit, die kann man dann ökonomisch Reziprozität benennen. So, oder als Reziprozität benennen. Und da ist es wirklich auch forscherisch und auch philosophisch nicht genau seziert, wie sich Reziprozität gestaltet. Also, es fängt an bei, was ist ein Geschenk?
Mhm.
Ja, schenke ich, gibt es den wahren Altruismus, wo ich einfach nur jemandem was geben möchte, ohne etwas zurückzuverlangen.
Mhm.
Ja, ist es das, gibt es so etwas wie das wahre Geschenk?
Mhm.
Dann gibt es den Tausch. Ja, gibt es, kann ich wirklich mit dir auch äquivalent tauschen? Äquivalent heißt, dass beides das gleiche Wert ist.
Mhm.
Ist eine schwierige philosophische Frage. Ist wirklich, ja, eines das Wert wie das andere? Sagen Sie, dass es sehr gefährlich ist zu sagen, oft wenn das Sachen gleich viel wert sind.
Ja, weil wir ja völlig den Überblick verloren haben, was da alles schon dranhängt an dieser einen Sache. Also allein, wenn du dir ein Telefon nimmst, hey, das, die Produktionskette und Wertschöpfungskette ist ja, das ist ja so kompliziert.
Ja, und der Wert ist auch nicht nur die Summe aller Produktionsmittel, die da reingeflossen sind, also Wasser, Strom, Arbeitskraft und so weiter, sondern ist mehr als seine Teile. Gerade
auch wie du es verwenden kannst. Ne? Es kann ja jemand sein, der oder die braucht dieses Telefon super dringend für irgendwas und eine andere Person, die brauchst du vielleicht gar nicht. Also das ist ja auch der Wert, der davon ab, die Notwendigkeit oder Dringlichkeit, diese Ressource zu brauchen.
Ja, der Gebrauchswert, ja. Genau. Also ein Diamant ist in der Wüste sehr wenig wert, ja. Und viel mehr wert als ein Glas Wasser.
Ja.
Also das Wasser ist ja wert als der Diamant. Ja. Um bei der Reziprozität zu bleiben, gibt's die Überlegungen von so etwas wie generalisierter Reziprozität, die auf dem Gedanken basieren, dass je mehr ich teile, desto mehr werden ultimativ andere Menschen in die Lage gesetzt, wieder zu teilen. Das heißt also, in einer Gruppe, in der ich, und so starten wir dann oft mit eben dem Überfluss in so einem Umsonstladen oder auch über Foodsharing, in dem es erstmal nichts kostet, großzügig zu sein, etwas weiterzuschenken, wird quasi eine Spirale angestoßen, in der wieder andere einander helfen, wieder einander helfen und alle dadurch in eine bessere Lage gesetzt werden.
Ja, zumindest vom Kostenfaktor her nichts kostet, aber es kostet natürlich trotzdem Energie, Zeit, eine gewisse Form von Arbeitsleistung, alles in Ehrenamt.
Alles
in
Ehrenamt.
Wenn wir von solchen Systemen sprechen.
Genau, und dass es dann irgendwann nicht nur darum geht, hier, guck mal, hast ein paar Möhren, sondern lass uns einen Möhrenragout machen oder was man halt so sonst so kocht.
Ja.
Genau, und da geht's dann über das eigentliche Umverteilen hinaus, weil dann kocht man auf einmal zusammen, ist in der Gemeinschaft unterwegs.
Und da ist der Ertrag dann mannigfaltig,
ja.
Weil da können gute Gespräche raus entstehen, es können ein gutes Netzwerk draus entstehen, es können neue Gedanken, Informationen fließen, wo man nie mit gerechnet hätte und auf einmal ist man irgendwie im Leben, keine Ahnung, zwei Schritte weiter, weil man sich mit der einen Person unterhalten hat, die hat den Kontakt von der und das hat man dringend gebraucht und so kommt eins zum anderen, was ohne dieses Möhrenragout vielleicht gar nicht passiert wäre.
Gibt's Möhrenragout?
Heute hier? Ja, du hast Hunger auf Möhrenragout.
Nee, ich weiß gar nicht, was ein Möhrenragout ist.
Ach so.
Ja. Was macht man denn sonst? Ist ja auch, also eben, dass sich Menschen zusammenfinden und das, es braucht in unserer aktuell kapitalistischen Welt irgendwie einen Startschuss, um Menschen in diesen Erfahrungsraum zu bringen, dass gegeben werden kann und dann sich eine Dynamik entfaltet, wo auf einmal alle irgendwie was mehr geben können. Und dass das nicht sich dann weiter aus dem Überfluss speist, sondern dass, wenn Menschen zusammenkommen, sie schon merken, dass Wissen, Expertise da ist. Also jetzt rede ich mal zum Beispiel über einen Gemeinschaftsgarten, den wir dann anlegen, dass wir schon, wenn wir uns zusammen tun, ein Auto organisiert kriegen, um ein paar Paletten zu holen, dass, wenn ein paar Kontakte gemacht werden, wir vom Gartenlandschaftsbauer Erde bekommen, dass Leute Saatgut herumliegen haben, dass wir dann demnächst wieder das Tausendfache an Saatgut ernten können und so weiter. Also dass es alles nicht so weit hergeholt ist, um das zu starten. Aber es braucht diese Anfangsenergie. Und na, das ist nur mein Thema. Es wird wahrscheinlich auch viele andere Möglichkeiten geben, das zu starten. Aber ich schaue mir besonders an, wie man aus dem Überfluss heraus, der ja wirklich ein sehr praktikables Problem ist. Ja, also wir haben viel zu viele Lebensmittel, wir haben viel zu viele Dinge. Was machen wir mit denen?
Mhm.
Und so der No-Brainer scheint zu sein, ja, das geben wir einfach den armen Leuten.
Mhm.
Das hat aber viele Falltüren, nämlich dass die Abhängigkeit der armen Leute oft untermauert. Das dann auch eine legitime...
Stigmatisiert auch, ne? Stigmatisiert, wenn du dich bei der Tafel anstellst, dann fahren da Leute mit Autos vorbei, die dann irgendwie abfällige Gedanken womöglich haben.
Genau, Leute schämen sich.
Also, ja, richtig.
Als wir zur Covid-19-Anfangszeit Lebensmittel rausgegeben haben, da sind die älteren Leute entweder gar nicht gekommen oder erst ganz zum Ende, wo es dann schon dunkel wurde, wenn man sie nicht gesehen hat.
Ja.
Und auch manche haben dann
Angst vor sozialem Abstieg im Prinzip.
Genau, das ist das Zeichen. So. Und deshalb auch noch wegen ein paar anderen Gründen. Also das zu essen oder jemandem zu geben, was durch alle gesellschaftlichen Strukturen durchgerasselt ist, noch die Krümel zu geben, ist genau das, was soziale Exklusion meint.
Ja.
Deshalb, also es hat mehrere solche Falltüren, es einfach nur an arme Menschen strukturell umzuverteilen. strukturell heißt ja auch, dann die Kinder werden wieder da rein sozialisiert und so weiter, sondern zu schauen, wie kann eigentlich dieser Überfluss transformative Ambitionen unterstützen. Mhm. Ja, also die, das finde ich ganz spannend, dass man eben diesen dieses praktische Problem nimmt, um Transformation anzuheizen. Mhm. Genau. Nicht einfach, ja, wir müssen Transformation irgendwie aus uns selbst herausbekommen, sondern die Überflüsse des Systems nutzen, um andere Systeme aufzubauen.
Ja. Ja, total. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und ich bin auch seit 2013 bei Foodsharing. Da bist du ja auch recht früh eingestiegen und hast dich dann auch mit Raphael Fellmer und noch einigen anderen mit dem Unity-Projekt auseinandergesetzt, wo es dann nicht nur darum ging, die überschüssigen Lebensmittel, die noch völlig in Ordnung sind, wieder an Leute zu bringen und nicht nur an die armen Leute, sondern da macht ja Foodsharing im Prinzip keine Schubladen auf oder so, sondern da ist es einfach frei zugänglich für alle, ob du Banker bist oder armer Schlucker, das ist völlig egal, euch dann damit beschäftigt habt, nicht nur Lebensmittel verfügbar und teilbar zu machen, sondern auch Gegenstände. Das hatten wir ja früher auch, ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit gab es regelmäßig Sperrmüll. Mhm. Das gibt's an vielen Orten ja gar nicht mehr. Und das war immer ein Traum für uns als Kinder, weil da so viel geiles Zeug noch rumlag, aus dem man neue Sachen hätte bauen können oder die man eins zu eins noch so nehmen kann, weil manche Leute einfach denken, okay, der Fernseher ist jetzt einfach 2 Jahre alt, ich brauche jetzt einfach mal einen neuen oder ich brauche einen größeren oder was auch immer und stell den an die Straße. Und für andere, die einen kleineren haben, ist das ja schon wieder ein Upgrade. Mhm. Das wurde aber, jetzt bringt man es auf den Wertstoffhof und dann wird es irgendwie nach Ghana verschifft und da müssen irgendwie Kinder dann die Metalle rausbrennen und husten Blut beim Fußballspielen. Also das sind ja Systeme, das ist ja, geht ja auf keine Kuhhaut, muss aber, jetzt sind wir wieder beim Ökonomiethema, Wirtschaftswachstum wird gebraucht und dann gibt es auch so Systeme wie geplante Obsoleszenz, dass Produkte Sollbruchstellen haben oder ein Ablaufdatum im Prinzip. Es gibt, glaube ich, eine Glühbirne in, ich weiß nicht, Kalifornien, in so einer Feuerwache, die brennt schon seit, keine Ahnung, 1000 Jahre, seit 100 Jahren, mhm. weil der Wolframdraht eine gewisse Dicke hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber durch dieses Osram-Kartell von den ganzen Glühbirnenherstellern haben die sich darauf geeinigt, nee, wir machen den Wolframdraht, ich weiß nicht, ob das jetzt so korrekt ist, aber wir machen den auf jeden Fall so dünn, dass eine Glühbirne nach 1000 Stunden irgendwie dann kaputt geht, um eine neue zu kaufen, damit die Wirtschaft wieder angetrieben wird. Und das gibt's ja bei vielen Sachen, bei Handys, wo du den Akku nicht austauschen kannst und dann ein neues Produkt brauchst und so. Also da kämpft die Ökonomie, die Wirtschaft kämpft quasi dagegen an, dass Gegenstände, Ressourcen wiederverwendet werden können oder auch weitergegeben werden können. Also die Langlebigkeit wird eingegrenzt.
Ja, würde ich jetzt so gerne auf die ganzen BWLer schimpfen. weil ich glaube, der Herr Osram, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, der wollte ein gutes Produkt verkaufen. Also wenn du eine Glühbirne erfindest, oder wie auch immer. ja, sagen wir mal, der hat die erfunden, aber der hat die massentauglich gemacht.
Ja.
Was für ein Riesending, ja. Was für eine große Ehre, an so viele Menschen Licht zu verteilen.
Ja.
So, und ich glaube jetzt nicht, dass er sich dann wirklich gedacht hat, okay, ich muss schauen, dass ich dann noch der Allerreichste von allen werde. Kann ich mir nicht immer vorstellen. Ich glaube, das sind dann oft Zahlenspielereien, die man eben tun kann, wenn man auf einmal eben den Draht nicht 0,4, sondern 0,389.
Kann man Material sparen.
Kann man Material sparen, genau. Und sich eben auch seinen Markt aufrechterhalten.
Ist ja auch komplex, ne? Wenn die anderen Glühbirnenhersteller irgendwie das einfach machen mit dem Drahtdünner, ne, dann brennen die Lampen von denen ein bisschen früher durch. Das heißt, die Leute müssen Neues kaufen und so weiter. Dann hat er einen finanziellen Nachteil, weil seine Produkte länger halten.
Genau.
Das ist ja eigentlich...
Ist ein Nachteil, genau. Und dann bräuchten wir wieder in der Gesellschaft mehr Wertschätzung eben für die Leute, die besonders Riss leisten.
Das würde bedeuten, man müsste sich bewusst dafür entscheiden, aus ethischen oder wertetechnischen Gründen zu sagen, ich kaufe das teurere Produkt für eine langlebigere Dauer. Aber weil die Leute wenig Geld haben und dann halt sparen müssen, sind sie unterbewusst quasi dazu gezwungen, sich für das günstigere Produkt zu entscheiden.
Ja, weil es auch, glaube ich, alles sehr entfremdet ist. Wer kennt denn noch den Herrn Wolfram? Wie heißt er? Osram. Den Wolfram Osram, so heißt er, glaube ich. Ja,
genau. Hab ihn nie kennengelernt.
Ja. Können wir auch nicht so einfach mehr zurückschrauben. Die Welt ist halt eben sehr komplex geworden. Ja. Und das sind die entscheidenden Fragen. Also wie können wir da wieder mehr Bindung zueinander schaffen, zu den Produkten, die wir nutzen?
Und da ist ja auch ein Punkt, das ist diese Bindung, die bedeutet oft nochmal viel Energie reinzubringen, weil natürlich ist Geld ein Katalysator für Sachen. Wenn du jetzt beschreibst, ihr habt einen Gemeinschaftsgarten gebaut, ihr habt da Paletten organisiert, ihr habt ein Auto organisiert und so, das wäre jetzt mit Geld ganz einfach machbar. Da mietet man sich das Auto, da kauft man sich die Paletten oder lässt die gar anliefern. Geld ist ein Katalysator für die Umsetzung von Projekten. Wenn man es hat, ist fein, dann kann man, wenn man wenig Zeit hat, schnell irgendwas auf die Beine stellen. Wenn man jetzt kein Geld hat oder kein Geld benutzen möchte und in dem Fall wirklich kein Geld benutzen möchte aus experimentellen Gründen, dann hat man diesen katalytischen Effekt nicht. Das heißt, Projekte brauchen mehr Zeit, um umgesetzt zu werden. Das bedeutet aber auch, dass dein Bezug zu dem Projekt viel größer ist.
Richtig.
Wenn ich jetzt einfach sage, hier im Internet bestelle ich mir Paletten, die werden angeliefert, das bezahle ich online, ich habe mit den Leuten nichts zu tun, ich lerne ihn nicht kennen, ich habe weder mit dem Fahrer, der Fahrerin zu tun, noch mit den Herstellern, Lieferanten oder wo ich das... lade ihn nicht noch auf einen Kaffee ein. Wenn ich das aber ohne Geld mache, dann muss ich gucken, okay, wer hat aus meinem Netzwerk ein Auto, wer kann zu welcher Zeit, welches Auto ist groß genug. Ich beschäftige mich viel tiefer mit der Materie und das ist nicht nur auf Palettenebene, ne, sondern ich gehe viel tiefer rein in das ganze System. Ich lerne irgendwie, jetzt mal so ganz plakativ, ich lerne was über Mathe, weil ich ausmessen muss, wie groß eine Palette ist, wie viele Paletten kriege ich in das Auto rein. Ich lerne über ganz viele andere Transferkompetenzen, in diesem Fall quasi, wie ich an diese Ressource rankomme. Und das ist ja nicht nur auf materieller Ebene, sondern eben auch auf sozialer. Ich lerne, wie gehe ich mit den Fahrern um. Ich lerne, wie gehe ich mit den Leuten im Garten um, die helfen. Und das braucht mehr Zeit. Das braucht mehr Zeit und mehr Arbeitsleistung. Das Geld, was du sparst für das Ausgeben, investierst du aber so gesehen, ohne da jetzt eine Aufrechnung machen zu wollen, investierst du aber in deine Lebenszeit, die du mit anderen Menschen verbringst.
Ja, richtig.
Und dadurch fördert sich Beziehung zu all diesen Menschen, die daran beteiligt sind.
Ja. Ich glaube, das ist so ein langfristiges Abwägen zwischen Effizienz und Care. Also Care, der englische Begriff, der für irgendwie sowas wie Fürsorge und sich kümmern steht.
Pflege.
Genau. Also gibt's so Studien drüber auch aus dem Bereich des Lebensmittelrettens und so. Man hätte jetzt technische Mittel nutzen können, um das alles viel effizienter zu gestalten. Aber gerade die paar Minuten, die ineffizient sind, werden dann dafür genutzt, dass eben Menschen miteinander reden, ins Gespräch kommen, während sie die Lebensmittel von A nach B umladen und so weiter. Und dadurch sich die Netzwerke festigen und natürlich die Menschen Vertrauen zueinander finden, um überhaupt zu sagen, hier, du hast doch dieses große Auto, ich habe jetzt in 2 Wochen Umzug, könnte ich mir das leihen? Ja, das ist in einem effizienten System, wo es einfach nur schnell darum geht, Auto A ist eben schnell da und man kann es sich buchen und so weiter, können diese Fragen vielleicht gar nicht gestellt werden.
Ja.
Genau, also ja, wobei wir natürlich auch kennen, dass es dann manchmal zu sehr in die Care-Ebene eben auch gehen kann in solchen Projekten und dann auf einmal gar nichts mehr läuft, alles nur noch ineffizient wird und damit dann am Ende auch keinem geholfen ist, ja, dass alle miteinander darüber reden, wie sie sich jetzt kennen und mögen und so weiter, aber keine Banane mehr aus der Mülltonne gerettet wird oder in ein hungriges Mäulchen kommt.
Ja, das wäre nämlich jetzt auch so ein Punkt, auf den ich nochmal zur Sprache kommen wollte, diese vermehrte Sozialkompetenz, die es dann dafür braucht, um in solchen Systemen auch wirklich, sag mal, leben zu können, musst du ja wissen, du brauchst ein gewisses Selbstbewusstsein für dich, wie du anständig mit anderen kommunizieren kannst, dass sie dich A, verstehen und B, dass du ihnen sympathisch bist, dass ihr zusammenarbeiten könnt, dass du dann auch ein Gefühl dafür bekommst, was hat die Person für ein Leben, wie ist die aufgestellt, was braucht die, wie kann ich ihr vielleicht irgendwie auch was Gutes tun und so, dass man nicht so schmarotzermäßig dann einfach denkt, ich nehme die Leute jetzt aus, ja, geil, danke fürs Auto, nehme ich mir, schnapp ich mir, sondern da dann ja zu schauen, wie ist es um meine Sozialkompetenzen gestellt und wie kann ich, das braucht ja dann auch viel Organisation. Das, was sonst halt die Palettenlieferanten machen würden, musst du ja alles dann quasi selber machen. Und weil niemand dafür bezahlt wird, bist du ja in einer Situation, wo du wirklich gut organisiert sein musst. Und gerade das ist in Gruppen, finde ich, oder im Ehrenamt ein Feld, wo es den Menschen echt noch an Kompetenzen fehlt, sich wirklich, und das ist ja eigentlich das Schöne an Demokratie, wenn wir zusammen leben wollen und gleichwertig uns alle betrachten, dann brauchen wir ja Sozialkompetenzen, damit wir wirklich, und das ist, entstehen durch Beziehungen, entstehen immer Reibungen, immer Konflikte, immer auch womöglich Streitthemen, ohne das jetzt negativ bewerten zu wollen. Das ist ja gut, aus Streit kann ja was Gutes entstehen, aber es muss gehalten werden können, diese Räume. Und dafür brauchst du viel Sozialkompetenz von allen Beteiligten. Und das stelle ich oft fest im Ehrenamt, ist es manchmal ein Manko. Und dann scheitern gute Projekte, gute Ideen, wo es eigentlich darum geht, was Gutes zu schaffen, an den Sozialkompetenzen der Leute. Und dann gibt's da Leute, die ruhen sich nur auf der Arbeit von anderen aus, die sind kommen einfach nur zum Schmarotzen zum Beispiel. Manche arbeiten sich so einen Wolf, dass sie merken, alles hängt an meiner Person, dann machen die das irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate und dann kriegen die einen Burnout. Und all das sind alles Themen, die gehören ja dann dazu, sich ohne Geld, sag ich mal, oder diese Strukturen zu organisieren. Wie nimmst du das wahr? Was hast du da? Kannst du da ein paar Erkenntnisse, Geschichten teilen? Hast du da vielleicht eine Lösung für gefunden?
Eine Lösung wäre stark, ja. Ich glaube, dass es uns genau diese Projekte ganz besondere Einblicke da rein geben, wie es eben ist, wenn Menschen nicht dazu gezwungen sind, etwas zu tun. Also nicht gezwungen sind im Sinne von, ich habe einen Arbeitsvertrag und wenn der Chef sagt, wir machen jetzt dieses Projekt und dann mache ich das für die nächsten 3 Monate und muss ihm dann auch immer wieder reporten, dass ich mich mit denen auseinandergesetzt habe, da auseinandergesetzt habe. Wenn ein Streit kommt und ich kann den selber nicht lösen, kann ich zum Chef gehen und der entscheidet den Streit dann und so weiter. Das hast du ja alles in der freiwilligen Organisation eben nicht, sondern da müssen es dann die Menschen selber hinkriegen. Und ja, da fehlt dann manchmal auch einfach die Bereitschaft. Das ist dann so dieser free safe space, so dieses kleine Stück Freiheit.
Da wird dann auch mal viel reinprojiziert. Ne? Wenn man sich dann schon mal eine Stunde am Tag, wenn es hochkommt, was man zusätzlich noch zu dem Job, zu irgendwie Haushalt und Kindern, wenn man sich das noch freischaffen kann, weil man denkt, okay, das ist ein richtig geiles Projekt, ich will mich da drin verwirklichen, ich kann eine Stunde, kann ich da reingeben, das ist ja richtig viel wert im Prinzip. Projiziert man da voll viel rein, geht mit riesigen Erwartungen rein, kommt dann vielleicht an eine Gruppe ran, die nicht die gleichen Erwartungen hat und dann scheitert man fatal und dann dreht sich's vielleicht ins Gegenteil sogar. Also diese Projekte haben ja auch eine richtig große Verantwortung an Öffentlichkeitsarbeit, den Menschen gegenüber, ihnen einen Zugang zu legen, bereitzustellen, um Erfolgserlebnisse auch zu haben, dass solche Systeme auch gelingen können. Mhm. Wenn sie das nicht tun, dann ist man möglicherweise völlig, geht man voll in die Gegenrichtung. Ich habe ein gutes Beispiel, ich war auf Festivals und da wurden Komposttoiletten aufgestellt. Und du warst auch auf, nee, du warst nicht auf dem Festival, aber diese Komposttoiletten wurden leider nicht gepflegt. Und das sorgte dafür, dass die meisten Leute halt voll abgeschimpft haben über Komposttoiletten. Die sind viel stinkiger als Dixies, die sind viel und so weiter und so fort. Was ja total doof ist für diese Initiative, weil Komposttoiletten sind, wenn man sie anständig pflegt, viel, viel geiler als Dixie-Toiletten. Ja. Aber wenn niemand da ist, sie zu pflegen, dann haben die Leute eine scheiß Erfahrung, im wahrsten Sinne, und verteufeln das und gehen dann ihr Lebtag nicht mehr auf eine Komposttoilette und erzählen anderen Leuten, wie kacke das ist.
Ja. Ja, die Schwierigkeit ist, dass diese Räume, die wir da haben, eben nicht isoliert sind von der Alltagserfahrung eines kapitalistischen Systems, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Consumer-Capitalism. Ja. Wo du einfach weißt, hier kann ich die Toilette frei vollscheißen. Ich lege aber meine 2 Euro auch dann hinterher dem Klomann in das Schälchen.
Damit habe ich meinen Soll erfüllt.
Dann sind wir auch schon quitt. Ja. Genau, und ja, das ist eben die Schwierigkeit auch, in schwierigen, hitzigen Diskussionsphasen da die Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, wir diskutieren das jetzt mal aus. Wie in einer anderen Welt, weiß ich nicht, wenn mich mein Tinder-Match nervt, dann lösche ich es halt.
Ja, ghosten schnell und dann löschen.
Ja. Und ja, oder ich weiß es bei uns in unseren Gruppen, wir haben dann eine Telegram-Gruppe und in dieser Telegram-Gruppe, um noch eine bisschen tiefere Organisation zu schaffen, haben wir dann da Links zu Pads. Mhm. Pads, ne, ist so ein weißes...
Interaktives Textdokument.
Genau. Genau, also für alle, die das vielleicht nicht wissen, was das direkt ist, ist eine weiße Seite, die alle beschreiben können, die diesen Link haben. Einfach jeder kann da reintippen. Und dann hast du da wirklich viele Leute von uns, die, wenn sie auf diesen Link klicken und sich eine neue Anwendung öffnet, das sofort wegklicken. Mhm. Mit der Begründung, dass sie halt in ihrer Arbeitswelt den ganzen Tag sich neue Software aneignen müssen und in ihrer Freizeit das nicht tun wollen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Grund... Und auch eine Grundschwierigkeit dessen, warum es halt in unseren Strukturen oft so schwierig ist, dass Menschen zwischen Arbeit und Freizeit unterteilen. Also dass das Leben anscheinend unterschiedliche Episoden in ihrem Verständnis hat. Mhm. Das ist die Arbeit, das ist die nicht ganz so geile Phase. Also ich will es nicht als lebensfeindlich, das lag mir jetzt auf der Zunge, aber halt eben nicht so lebenswert ist, und dann gibt es die Freizeit. Ja,
so
und ein da
Zweck einfach, einen Zweck. Ganz klaren Zweck.
Um dann meine Freizeit zu haben, wo ich hedonistisch sein kann, alles muss nur noch laufen, Energien fließen und so weiter. Und ja, das ist, glaube ich, das ist die Krux, dass wir verständlich machen müssten, dass das genauso das echte Leben ist und dass dort in diesem echten Leben so viel Schönes, Care und Fürsorge und Miteinander und hippieske Punk-Strukturen und so weiter, die nicht jeder mag, aber die da eben viel, viel drin sind und wo sich dann Leute auf einmal, ach, eine andere Welt ist ja auch möglich, wiederfinden, dass die nicht ganz ohne eben auch die bestimmte Qualitäten, sagen wir, der anderen, der Consumer-Kapitalism-Welt laufen. Und das werden wahrscheinlich die nächsten entscheidenden Fragen werden, also wenn wir es jetzt wieder auf Lebensmittel gehen wollen, wie werden eigentlich große, auch mittlerweile eher alternativ orientierte Lebensmittelproduzenten und diese ganz kleinen Graswurzelbewegungen, also irgendwelche Gruppen, die sich organisieren, basisdemokratisch, jeder kann mitreden, mitmachen, alle sind eingeladen und so weiter, die ein ganz anderes Werteverständnis haben, wie können die eigentlich zusammenarbeiten? Mhm. Und da gibt es eben ganz andere Wertevorstellungen oder jetzt für den Bereich, den ich mich jetzt besonders in meiner forscherischen Ebene interessiere, ein ganz anderes technologisches Verständnis haben. Ja, also die großen Lebensmittelproduzenten, die auf Nachhaltigkeit gehen wollen, die sind alle an technologischen Lösungen orientiert. Ja, also dass Technologie es effizienter macht, eben die Bewässerung. Es gibt einen Laser, der das Unkraut weglasert und so weiter.
Ja. Wenn das ja völlig logisch ist. Also wir haben ja eine biologische Evolution, wie sich der Mensch entwickelt und strukturiert. Das ist sehr langsam. Das braucht richtig viel Zeit über Mutationen und Umweltbedingungen und dann entwickelt sich das ganz, ganz langsam. Die technische Evolution, die geht rasant. Wenn wir jetzt mal schauen, was vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren, vor 2 Jahren und jetzt möglich ist und wie sich quasi aus einer Diskette eine Serverfarm entwickelt hat, dann ist das auf der Zeitachse exponentiell explodiertes und Fortschritt hat sich noch nie natürlich wieder abgeschafft. Also es geht eigentlich immer nur weiter. Klar kann man jetzt sagen, okay, der technologische Fortschritt dreht sich zurück, wenn wir jetzt eine übelst krasse Katastrophe haben oder Kriege oder was auch immer. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist das der Standard, mit dem wir mitgehen müssen, ne? Weil sonst werden wir einerseits abgehängt oder sind nicht mehr wirtschaftlich oder sind in der Zeit zurück. Das heißt, sie sind abhängig davon, auch wirklich da mitzugehen. Das ist ja eigentlich vorausschauend und schlau. Kann man jetzt natürlich als, ich sag mal, Hippie oder Punk, könnte man das jetzt auch verteufeln, sagen, nee, ich will back to the roots, zu viel technologischer Kram, da sind auch Datenschutzsachen, das ist ein komplexes Themenfeld, schon. Aber es lässt sich nicht zurückdrehen. Wir werden das haben und es werden alle anderen Unternehmen genauso machen. Deswegen wäre es eigentlich unklug, das auszuklammern. Mhm. Und da ist ja dein Themenfeld, Human-Computer-Interaction, genau das.
Genau. Und ich gucke mir ja speziell die Graswurzelbewegung an, also zum Beispiel einen Gemeinschaftsgarten. Und wenn wir da sagen, wir möchten jetzt eine Augmented Reality Brille mit einführen in den Garten. Eine
Gartenführung, damit du genau weißt, welches Kraut das ist. Das wird dir auf der Brille angezeigt und du lernst genau da was drüber.
Oder für die Leute, dass sie den Garten planen können, also dass du dann schauen kannst mit dieser Brille,
wie würde wann das aussehen?
Wo würde der Schatten sein, ja, wie steht die Sonne im Juni und so
weiter. Ich habe den Baum jetzt gepflanzt, in 50 Jahren, wie groß ist der dann, welchen Schatten wirft er dann womöglich? Genau.
Und da ist für viele Leute diese Brille oder Technologie im Allgemeinen der Teufel. Ja, also sie wollen sich eben mit der Natur auseinandersetzen und sind in einer Welt, in der Technologie immer stärker und immer mehr Räume einnimmt. Da wollen sie dann eben in diesem kleinen geschützten Raum keine Technologie haben.
Ja, was auch irgendwo verständlich
ist. Was auch verständlich ist. So, und beide sind irgendwie verständlich, beide Ebenen. Und es wird wahrscheinlich nicht nur darauf zulaufen, dass nur große alternative Lebensmittelproduzenten unsere Lebensmittel produzieren, sondern wir müssen auch wieder im kleineren, im lokalen Bereich gucken. So, und beide Ebenen müssen sich eben gegenseitig informieren und
in Rückkopplung miteinander sein.
Und das sind sie halt eben gar nicht. Also diese Systeme werden immer einzeln gedacht, Gemeinschaftsgärten und eben die großen Systeme. Und da ist es, also weil wir ja vorher darüber reden, wie es ist bei jetzt solchen Gruppenentscheidungen, muss eben auch die andere Welt mit Einzug Einzug geben. Aber das sind schwierige Fragen, die schon lange in anarchistischer Theorie debattiert werden. Ja, das zentrale Wort ist da Präfiguration. Präfiguration meint, dass im Jetzt schon das gelebt wird, wo man hin will. Mhm. Und wenn ich im Jetzt möchte, dass wir alle egalitär sind, wir sind alle gleich, alle können gleich mitbestimmen, dann kann auch mal eine Diskussionsrunde eben 5-6 Stunden dauern. Mhm. Bis man vielleicht irgendwann dahin kommt, im Idealfall, dass es nur noch eine Stunde oder so dauert. Das wäre jetzt so ein präfigurativer Gedanke, wo einige sagen, ja, das ist nett, aber es ist meistens so elitär, dass da nur Leute hinkommen können, zum Beispiel, die sich das leisten können.
Von der Zeit auch, ja.
Ja, ja, genau, weil andere Arbeiterklassen eben nicht 5 Stunden...
Die haben noch Kids und die müssen noch das.
Die können nicht auf euer Hippie-Fest kommen und dann mit euch 5 Stunden lang im Kreis sitzen und das alles durchlabern. Ja. Genau, und also deshalb ist Präfiguration da auch irgendwie elitär und muss eben schauen, wie kann man ein Mittelmaß bekommen. Boah, ich glaube, wir beide kennen das. Also ich glaube, ich war auch mal sehr oder versucht, konsequent präfigurativ zu leben. Ich habe mal ein Jahr ohne Geld gelebt und habe das nicht auch nur mal so gemacht, ja, komm mal eben schauen, wie es so sein könnte, sondern nee, Geld ist schlecht, ist ein Herrschaftsmittel, wie wir gerade schon mal gequatscht haben. Ich zwinge dazu Leute zu bestimmten Handlungen. Ich will aber niemanden zwingen, ich will nicht herrschen, also benutze ich gar kein Geld. War aber natürlich immer noch in einer Welt, wo alle um mich herum Geld benutzt haben und ich es einfach nur auf sie hin abwälzen konnte.
Ja, genauso. Ja, weil es auch gar nicht anders dann ging, ne? Also ich meine, selbst wenn du dann mal was brauchst, was du jetzt nicht einfach containern kannst, irgendwie ist es arschkalt und du brauchst irgendwie mal einen richtig dicken, schönen Wollpullover. Da musst du lange durch Umsonstläden durchtingeln und auch durch verschiedene Städte, bis du dann mal irgendwie einen findest. Ja. Dann ist es vielleicht einfacher.
Oder so krass sein, dass ich so schnell solche Netzwerke aufgebaut habe. Das ist ja die andere Ebene von Präfiguration, dass man andere alternative Institutionen aufbaut und bestehende in Frage stellt oder herausfordert.
Ja.
Ja. Aber es geht halt alles nicht ganz so schnell. Und ich glaube, für unsere Szenen ist es wichtig, den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, und das da sind wir, also ob das jetzt im lokalen Kontext stattfindet oder eher immer wieder reisend auf unterschiedlichen Flächen. Es ist nicht einfach. Es ist eben nicht einfach, diesen Anschluss zu gewährleisten, auch wenn man es möchte. Also Ich habe mit der Stadt, in der ich das alles mache, also mit der Verwaltungsebene, mehrfach versucht und auch andere Aktivisten mehrfach versucht, ins Gespräch zu kommen. Und wenn man in so einer kleineren, etwas konservativen Stadt lebt, dann ist Ehrenamt eigentlich, wir sind gute, welche Religion darfst du dir aussuchen, geprägte Leute, die den Armen helfen. Und wir zeigen unsere Gnade, indem wir eben diesen schlechter dastehenden Leuten ein wenig helfen. Ohne natürlich das Interesse zu haben, dass jetzt noch die Kritik daran, dass sie auf die gleiche Stufe kommen könnten, weil man braucht ja die armen Leute, um zu zeigen, was man für eine besondere Gnade hat.
Ja. So. Die Mildtätigkeit würde da nicht mehr funktionieren, wenn es keine armen Leute
wären. Ja, eben, dann brauchte man keine Mildtätigkeit
mehr. Selbst abschaffen dann.
Die dann Projekte wie einen Umsonstladen, wo wir dann auch eine Modenschau machen, wo ich mir denke, weil ich ein bisschen durchgeknallt bin, ich laufe da jetzt auch mit einer Erwachsenenwindel rum. Ja, das bringt die Leute komplett durcheinander. Was machen die und warum verschenken die alles? Und die der Einzelhandel stirbt ja eh schon und jetzt will der auch noch alles verschenken und auch gar nicht checken, dass es da irgendwie um soziales Miteinander geht. Mhm. Und dass ich in der Windel laufe, um den anderen, die danach ihre Modenschau machen,
Türöffner zu sein, damit sie nicht ganz so peinlich.
Ich habe den peinlichsten Moment schon hinter mir. Ja. Niemand anders kann sich mehr blamieren.
Schwerlich zu toppen.
Ja, und deshalb, also es ist da nicht einfach, mit den Etablierten ins Gespräch zu kommen. Ich habe es wohl geschafft, auch in dieser Stadt mit vor dem Rotaria Club, vor dem Lions Club.
Die ja da quasi ihre Philosophie so, wenn ich es richtig verstanden haben, dass sie dort helfen, wo niemand anders helfen kann oder möchte.
Ja, ja.
Zumindest ist das auf ihrem Aushängeschild.
Das ist deren Idee, ja. Aber genauso haben die dann auf einmal irgendwie 100 Kinderfahrräder gekauft und ich habe gesehen, wie die anderthalb Jahre eingelagert haben, bis dann der tatsächliche Rahmen kam, wo sie dann eben ein großes Fest machen konnten, wo sie ihren Löwen haben und sagen, so, jetzt verteilen wir die Fahrräder, anstatt einfach die Fahrräder zu verteilen. Ja, also
es geht auch um Prestige.
Genau, da geht's auch um Show. Will ich aber nicht sagen, dass es das bei uns nicht auch geht. Also natürlich habe ich da auch einen Show-Effekt. Oder auch auf dem Umsonstladen meine Bühne, wo verschiedene Politiker hinkommen, Leute aus der Kulturszene und ich mich auch mit allen anderen darstellen kann.
Ja. Was ja auch wichtig ist, um, wie du sagst, halt so einen Türöffner zu sein. Also Menschen brauchen auch, wenn ich das mal so generalisieren darf, jemand, der die Tür öffnet, der einen Raum öffnet, der erfahrbar ist, was zur Verfügung stellt.
Ja, das ist das Künstlerische. Du wolltest doch noch auf Beuys drauf. Ja.
Sehr gerne. Ja. Und da brauchst du dann auch in solchen Gruppen, weil das, was wir in der Schule so mitbekommen haben als Standardmensch in der, ich sag mal, Regelschule, sind jetzt nicht unbedingt die Sozialkompetenzen, die wir dort lernen. Also wie lernt man es, sich demokratisch oder soziokratisch zu organisieren? Wie schafft man es, und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass Meetings halt nicht 5 Stunden dauern, bis man was endlos ausdiskutiert hat, sondern welche Entscheidungsfindungsprozesse gibt es, die partizipativ sind, die auf Augenhöhe sind, so dass sich wirklich jeder gehört fühlt, aber nicht ausartend sind in 5 Stunden, sondern dass du solche Sachen auch mit natürlich ein kleines bisschen Übung und halt auch Türöffnern und Innovatoren, Künstlern wie dir den Menschen die Möglichkeit gibt, diese Erfahrungen, dieses Erfolgserlebnis zu haben, dass solche Sachen, wo man jetzt irgendwie schon 2-3 Mal hat, man 5 Stunden hat das gedauert, einen Raum zu erschaffen, wo es nur 1/2 Stunde dauert. Mhm. Und dann hast du die restlichen 4,5 Stunden Zeit, um mit dem Projekt zu verbringen, um zusammen zu essen, das Möhrenragout zu essen und zu kochen und zu essen. Das sind, finde ich, wichtige Erfolgserlebnisse, weil dadurch, dass es halt Ehrenamt und unbezahlte Arbeit ist, die ja eigentlich dann auch Spaß machen soll, habe ich das Gefühl, für viele Leute bedeutet es mehr Stress und die machen es auch manchmal aus so einem, also nicht alle, aber oft auch aus so einem einmal Idealismus und auch so einem Mutter-Teresa-Gefühl, dass man so dieses Helfersyndrom auch hat und sich da auch in gewisser Maße aufopfert für andere, mhm, und selber halt gar nicht die Energie auch rauszieht, die man bräuchte, um das wirklich gut am Leben zu halten. Mhm. Das kostet irgendwie, für viele kostet es mehr Überwindung und Energie, das am Leben zu halten, als dass es ihnen selber gibt. Mhm. Dann macht man für andere und freut sich drüber, wenn an dem Umsonstregal jemand steht und sagt, boah, das ist diese Eule, die habe ich, diese kleine Eulenfigur, Uhu-Figur, die habe ich schon ewig gesucht, weiß ich nicht, meine Großmutter hatte die, jetzt finde ich die hier, ich nehme die mit, dann denke ich an meine Großmutter, wie geil. Zack, danke, da freut man sich ja ungemein, wie ein Schneekönig oder Königin, wenn man sowas beobachtet. Aber es steckt ja viel mehr Arbeit dahinter. Und das ist auch das absolut Wichtige, wenn Leute so eine Ehrenvolle, das heißt ja Ehrenamt, so ein Amt machen und betreiben und ihre Zeit und Energie da reinbringen, dann finde ich es das Mindeste, dass sie diese Zeit auch in Lebensfreude wieder ernten können. Und dafür ist es total wichtig, Strukturen zu haben, wie Leute angenehm zusammenarbeiten können. Und das haben wir aber durch unser Schulsystem nicht unbedingt gegeben, dass wir das, wir sind immer so autoritär erzogen worden, dass wir tun, was andere uns sagen, ja, und quasi, dass wir eingeteilt werden. Das ist in der Schule so, das ist im Studium weitestgehend so, das ist in Jobs weitestgehend so. Wenn man nicht gerade irgendwie eine Selbstständigkeit gemacht hat, auf einer freien Schule war oder so selbstbewusst war, sich in der Uni oder in der Hochschule oder in der Ausbildung quasi den eigenen Raum zu nehmen und sich selbst zu organisieren. Aber das ist was, was echt an Kompetenz viel zu kurz kommt. Deswegen kommen da viele Menschen zusammen, die auch mit unterschiedlichen, wie gesagt, Erwartungen reingehen, mit unterschiedlichen Charakteren, und die treffen aufeinander. Und da brauchst du eigentlich einen Rauszoomen. Es braucht erstmal eine Begleitung von einer Person, die schon mehr Erfahrung da drin hat, die ein neues System, eine neue Kultur mit den Leuten partizipativ erstellt. Da brauchst du eine gemeinsame Vision von allen, dass alle ein klares Bild haben. Die muss entstehen aus den ganzen Partikularinteressen von den einzelnen Personen. Du musst nicht nur sagen, das ist ein Umsonstladen und dafür für diese Idee arbeiten wir jetzt alle, sondern alle müssen zusammenkommen und sagen, was ist eigentlich meine Idee vom Umsonstladen, um daraus ein Gesamtbild zu machen. Und dann muss daraus eine partizipative Mission erstellt werden. Und das natürlich je nach Zeit und Energie und Möglichkeiten von den Leuten, was sie einbringen können. Das ist ja ein strategisches Design und Plan von einer Sozialstruktur, die es unbedingt braucht, weil ohne die können wir das vielleicht 2-3 Wochen machen, aber dann haben wir uns alle in der Wolle, dann dauern die Meetings 5 Stunden und dann kommt keiner mehr, weil keiner Bock auf 5 Stunden Meetings hat, und dann ist die Projektidee vorbei.
Ja. Ja.
Ja, ein langes Plädoyer.
Ja, also das ist die Schwierigkeit, dass es eben Menschen braucht, die diese Räume halten, oder die genug Erfahrung und Ruhe darin haben, dass es eben schwierig wird, dass wir in den ersten 1-2 Meetings uns total verhaspeln werden, und die werden unglaublich lange dauern, und wir werden die ersten 2 Punkte von den 15 Punkten, die auf der Tagesordnung stehen, abgearbeitet haben. Ja. Ja, und ich glaube, unsere Arbeit ist irgendwo, Menschen Kompetenzen an die Hand zu legen, die das abmildern, und die Hoffnung ist, dass sie rausgehen und wieder neue Kreise aufmachen, wo wieder diese Impulse weitergehen. Und ja, ich denke, das ist die große Frage, aber ich glaube, dass es genau diese soziokulturelle Revolution braucht, sowohl wie wir miteinander Dinge teilen oder mit den Dingen umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir einander ernst nehmen. Ja. Ja. Und ja. Das ist gar nicht so einfach.
Ist gar nicht so einfach, ja. Ich würde nochmal auf die Tragik der Allmende auch zu sprechen kommen, weil das ist ja in solchen Konstrukten oder generell auch in der Gesellschaft ein Element, was ja auch sehr herausfordernd sein kann. Wie siehst du den Punkt? Was hast du da für Erfahrungen mitgemacht, und hast du da vielleicht auch schon 1-2 Designs ausprobiert, um dem entgegenzuwirken?
Ja, also die Tragik der Allmende ist ein feststehender Begriff seit, ich glaube, den 60er Jahren. Da hat da jemand ein Paper drüber geschrieben und gesagt, dass eigentlich alle Allgemeingüter immer wieder verschmutzt, verdreckt, kaputt gehen. Und schaut man sich mal so Gemeinschaftstoiletten an, hat man ein Gefühl dafür, warum es dieses Gedankenkonstrukt gibt, der Tragik der Allmende. Die erste Frau, die ja ihren Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, Elinor Ostrom, die hat genau sich das angeschaut, was denn Bedingungen sind, Designbedingungen, damit solche Systeme, also damit Systeme auch, die Allgemeingüter sind, gehalten werden können. Ja, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, es braucht einen abgesteckten Kreis von Leuten, es braucht klare Regeln dafür, ja.
Auf die man sich zusammen geeinigt hat.
Auf die man sich zusammen geeinigt hat und so weiter, ja, genau.
Es braucht rotierende Kontrollinstanzen, die dann auch schauen und sich kontrolliert quasi dafür verantwortlich fühlen, die dann wieder entlastet werden können durch die Gemeinschaft, wenn man dann diese Rotation vornimmt.
Ja. Sind aber auch die Projekte, die sie sich alle angeguckt hat, könnte man sagen, boah, ist ein gutes Bildungsbürgertum, dass es irgendwie geschafft hat, genau diese Projekte umzusetzen. Ich würde sagen, also wir, wenn man jetzt sagen würde, wir haben irgendwie dieses Gemeingut in unserer Foodsharing-Szene von Lebensmittelüberfluss. Ist kein richtiges Gemeingut, aber wir haben irgendwie zu viel davon. Und wie wird das jetzt umverteilt? Stellt sich die zentrale Frage, wer kriegt was, warum und wann?
Ja.
Und die lässt sich nicht einfach beantworten,
ja,
sondern findet in einem Aushandlungsprozess statt. Und dieser Aushandlungsprozess, ja, wir haben da so unsere Tische aufgestellt, wo dann eben die Lebensmittel drauf sind. Und am Anfang haben dann die Freiwilligen den Bedürftigen das gegeben. Und dann gab es halt eben so diese Zwei-Klassen-Verteilungsgesellschaft.
Und es war die Gebenden und die Nehmenden.
Genau. Ja. Und es war irgendwann sehr anstrengend, dass die Nehmenden schon vor der Verteilung eine halbe Stunde früher da waren und sich dann da hingestellt haben, eventuell schon eine Tasche hingestellt haben.
Und gewartet haben.
Genau. Und natürlich, dass die, die gegeben haben, sich auch als erstes schon genommen haben. Das waren ja diejenigen, die da mitgeholfen haben. So, und.
Aber die haben sich quasi das genommen, als sie es hingelegt haben, vor den Augen, vor denen, die da schon gewartet haben, und haben nicht quasi, bevor sie es hingelegt haben, sich schon einen kleinen Teil.
Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch.
Ja.
Aber so, dass es schon immer auch sehbar war, ja, sichtbar war. Ja.
Was natürlich ein Spannungsfeld unterschwellig kreiert.
Ganz genau. Dann hast du es, dass auf einmal Familien dahin kommen und sich anstellen und jede Person einzeln dann dahin stellt und Lebensmittel bekommt.
Um mehr zu bekommen.
Um also eventuell mehr insgesamt zu bekommen, kriegt dann die Frau, die da steht und sagt, ich habe auch 5 Kinder, kriegt die auch dann so viel wie diese 5 Leute. So, und dann entstehen die ganze Zeit Reibungspunkte. Und was für uns entscheidend war, und das ist aber auch über 3 Jahre gewachsen, ist, dass wir mit der Gruppe von Freiwilligen uns immer eine Stunde vorher im Garten getroffen haben, im Gemeinschaftsgarten, und eine sehr einfache Runde gemacht haben. Wie geht's jedem? Jeder hat einmal geredet. Wie fandet ihr die letzte Verteilung? Jeder hat irgendwas gesagt. Gibt es irgendwelche Punkte, über die wir diskutieren müssen? Und das war halt ein immer wiederkehrender Punkt.
Und sind aber wahrscheinlich auch dann unterschiedliche Sachen rausgekommen, je nach Konstellation der Gruppe und wie die Leute dann geschlafen haben oder
ja, natürlich,
wer dann dabei war. Ja.
Natürlich, auch mal, ah, da haben die Leute doch Pech, ist doch nicht unser Problem. Ja. Unser Ding ist doch bei Foodsharing, dass wir Hauptsache nur die Dinge verteilen wollen, so dass sie gegessen werden.
Hauptsache
es ist nichts verschwendet. Genau, und so gibt es dann unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit und die sind in einem stetigen Aushandlungsprozess. Und eine Aufgabe von mir oder ein paar Leuten, die den Raum gehalten haben, war eben zu schauen, dass am einfachsten gesagt den Raum weiterhält. Aber um es konkret zu sagen, die Debatte halt am Laufen zu halten und die Gruppe dabei zu unterstützen, Entscheidungen zu finden und auch die Entscheidungen zu implementieren. Heißt, zum Beispiel gab es dann die Idee, ein Memory-Spiel einzuführen. Und zwar, dass alle, die da sind, 5 Minuten vor der Verteilung eine Memory-Karte bekommen. Ja, die eine Seite der Memory-Karten innebehalten, die andere haben wir verteilt. Und dann 5 Minuten vorher eben, ne, ging's los. Und dann gesagt, okay, wer hat den Elefanten? halt gemischt alles, natürlich damit es fair bleibt. Und dann eine Karte gezogen. Und wenn es der Elefant war und du hattest die Elefantenkarte, dann warst an dir, du konntest dann eben da dran gehen. Und auch noch so gemacht, dass die letzte Person, die an der Reihe ist, einen Sonderpreis bekommt, auf den sich alle geeinigt haben. So, und das war dann so ein erster Schritt in Richtung, wir können es irgendwie gerechter verteilen. Ja, wo diese Tragik, dass sich auch die Leute vielleicht zuerst genommen haben oder das bessere Bild ist vielleicht der Verteiler, der auch da war. Also ein öffentlich zugänglicher Ort, in den alle
geretteten Lebensmittel hingebracht werden können.
Genau, dass der oft aussah wie
Hempels unterm Sofa.
Richtig. Zum Glück habe ich nicht Kacke gesagt, ja, aber es ging ja um Lebensmittel. Ja, und da hätte es vielleicht auch einfach nur jemanden gebraucht, der dabei sitzt und mitschaut. Ja, weil zum Beispiel dann kommen Leute mit ihrem Auto an, wollen die Lebensmittel reinbringen und dann warten schon Leute vor dem Verteiler und sagen, nee, kannst du direkt alles hier mir in die Tasche tun. Ja, und so sind wir einen kleinen Schritt weiter in Richtung gerechterer Verteilung gekommen.
Kann ich nur mal fragen, mit dem Memory-Spiel konntet ihr damit auch irgendwie dieses, da steht eine Familie an und dann gibt's aber trotzdem noch eine Person, die irgendwie, wo im Background irgendwie eine 5-köpfige Familie, 10-köpfige Familie ist. Konntet ihr das mit dem Memory-Spiel auch irgendwie lösen oder bleibt das trotzdem bestehen?
Das bleibt irgendwo trotzdem bestehen, nur hat sich auch mit dem Memory-Spiel ein anderes Bewusstsein ergeben. Ja, ja, also dadurch, dass die Verhältnisse anders geworden sind, muss man sich, je nachdem welcher philosophischen Theorie man da anhängt, ob das Sein das Bewusstsein schafft oder das Bewusstsein das Sein schafft.
Henne oder Ei.
Henne oder Ei. Aber ich glaube, dass es auch irgendwo beides ist. Aber eben das Sein, das eben schon anders verteilt worden ist.
Ist ein emergentes Feld, wo daraus einfach dann auch schon mal mehr Bewusstsein geschaffen wurde,
genau,
was einen ganz anderen Raum kreiert hat als vorher.
Genau.
Durch eine gegebene Struktur oder eine Kultur sich die Leute da dann ein Beispiel genommen haben und vielleicht dadurch selber einzeln jeder für sich darüber Gedanken gemacht hat.
Ja, ja, oder auch einfach die Spannung aufgegriffen haben. Wenn dann wieder, oh, warum, es gab wirklich diese Situation, ja, dann wird der Vater gelost und wirklich aus Versehen oder wie auch immer man das benennen möchte, kam danach direkt die Tochter auch dran.
Ja.
Und dann, die gehören doch eigentlich zusammen, wie die stehen jetzt beide an. Und dann ist es eben, und das haben ein paar Leute dann eben hingekriegt, zu sagen, okay, das ist schwierig, wir können das nicht genau lösen. Wir versuchen uns eh hier miteinander in Richtung gerechterer Verteilung zu bewegen. Lass uns das auf den Punkt nehmen fürs nächste Treffen und wir reden darüber, ob das lösbar ist und so weiter. Und es ist, ja, also ein anderer Gerechtigkeitspunkt wäre, dass alle das Gleiche bekommen. Ja, ist das die gerechte Lösung? Das ist auch eben
Geht das überhaupt?
ja, eben.
Na, also wenn man jetzt bei Foodtraying mitmacht oder Containern geht, dann ist ja im Prinzip das ist ja eine bunte Mischung. Also du kriegst ja nicht irgendwie 50 Schokoriegel, 50 Bananen, dass du es halt wirklich so teilen kannst, jeder kriegt einen Schokoriegel, jeder kriegt eine Banane und so.
Genau.
Funktioniert ja nicht. Und bei ehrenamtlichen Strukturen oder auch bei Foodsharing wäre es ja dann auch konsequent zu sagen, wir sind ja keine Dienstleister, hier ist es eine selbstorganisierte Graswurzelbewegung. Das heißt, wenn du eine Kritik hast, dann ist die sehr wertvoll, schön, dass du dir gesagt hast, aber damit deine Kritik auch aufgegriffen werden kann und verwirklicht werden kann, ist es deine Verantwortung als Kritikäußernder, auch mit in den Lenkungskreis, sag ich mal, zu gehen oder in den um das System mitzugestalten.
Ja. Um das mal so polemisch jetzt zu sagen, wir können Gemeingüter haben und die werden nicht der Tragik der Allmende eine heimfallen, wenn wir den Mehraufwand in Kauf nehmen, das alles auszuhandeln und zu streiten, uns zu nerven und wieder daran zu feiern, dass wir es irgendwie geschafft haben. Oder die andere Möglichkeit ist eben, nee, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wir müssen halt gucken, jeder geht in eine Firma um 8, bis dann irgendwann der Hammer fällt und dann hast du dein Geld und dann hast du auch über dein Geld deinen Anspruch auf so und so viele Bananen.
Ja.
Das sind eigentlich, so ungefähr könnte man es sehr einfach sagen, das ist das Spannungsfeld. Also entweder lass uns darauf ein, dass Menschen schwierig sind und wir müssen mit denen irgendwie uns einigen oder einstimmen, Oder wir müssen uns halt eben so abstimmen, dass ja. jeder seinen ganz klaren, sein Einkommen hat und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wird immer noch alleiner und unglücklicher, um dann auch zu direkt durchscheinen zu lassen, was ich favoritisiere. Weil ich glaube, in diesem jeder ist seines eigenen Glückes Schmied kommt sehr gut in dem Sprichwort heraus, sich am eigenen Schopfer aus dem Sumpf zu ziehen. Mhm. Ja, es ist nicht so einfach.
Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.
Genau diese Sprüche.
Ja. Jetzt haben wir ja diese zwei Seiten der Medaille und diese Pendelbewegung in die eine oder andere Richtung. Du kannst entweder in dem normalen kapitalistischen System dann sitzen und dann für dein Gemüse halt Geld zahlen, oder du bist halt im Ehrenamt und nutzt solche Experimentierräume, bist auch vielleicht auf der anderen Seite, was auch wieder Auswirkungen auf die Gruppendynamiken hat, weil dann engagierst du dich, dann hantierst du mit vermeintlichem Abfall, wo die, ist ja wie ein Feld, ein Beet, was völlig verwildert ist im Prinzip, und du willst da eine neue Art quasi implementieren, pflanzt da eine Ringelblume rein, dann ist aber so viel drumherum, das ist ja die normale Welt, dass du eigentlich gar nicht richtig wachsen kannst, weil du immer irgendwie dagegen ankämpfst, gegen diese Konkurrenz von außen, die ja ganz anders lebt. Jetzt haben wir diese zwei Medaillen, das doppelte Pendel, und jetzt müssen wir ja irgendwie gucken, wie lassen sich diese zwei Welten miteinander vereinen. Mhm. Also wie können wir Ehrenamt so attraktiv gestalten, nicht nur strukturell, dass die Leute Erfolg erleben, sondern dass sie sich auch leisten können, ja. sich darin zu engagieren, ja. Um nicht diesen Spagat zwischen den zwei Welten zu haben, sondern Anerkennung aus beiden Feldern zu haben, sodass es attraktiv wird, diese Mitte zu verkörpern.
Ja, ich glaube, nicht indem wir einen großen Aufruf machen und hey Leute, ihr müsst doch zu uns hinkommen, sondern wir müssen Menschen da abholen, wo sie sind. Und damit meine ich zum Beispiel mit, und das wird schwierig werden, großen Firmen oder auch kleineren Firmen in Kontakt zu kommen und denen Angebote zu machen, wie ehrenamtliche Strukturen bei ihnen aufgebaut werden können. Ob das jetzt Kochabende sind, die man in der Firma macht oder mit den Beschäftigten Hochbeete anbaut. Die ganzen Cordoniaster und alles, die ganzen Grünpflanzen mit den Menschen dort rausreißt, die Menschen dafür auch, dass sie von der Arbeit freigestellt werden dafür. Ja, das sind, ich glaube, das ist etwas, was wir zu wenig auch in unseren Szenen sehen. Die Schwierigkeit für eine Arbeiterklasse insbesondere, die einfach den ganzen Tag arbeitet, Wochenende Familienbesuche hat und da ist keine Restfreizeit mehr für Ehrenamt.
Ja. Und du bist ja auch mit quasi in Siegen super gut vernetzt. Du bist mit der Stadt, mit der Zeitung, mit Kirchen und du sagst Alliance Rotary Clubs in Kontakt. Gibt es da die Bereitschaft, sowas zu unterstützen? Also sagt die Stadt oder ist die Stadt offen dafür zu sagen, okay, wir sehen den Bedarf und das Interesse und die Notwendigkeit, solche Strukturen, Gemeinschaftsgärten, Repair-Cafés, solche Sachen zu unterstützen. Wir können uns vorstellen, dafür Sozialarbeiterstellen zu schaffen, die wir finanzieren, damit Leute genau diese Tätigkeit machen. Die werden geschult und trainiert quasi in Organisationsstrukturen, in Entscheidungsfindungsprozesse, in Gruppendynamiken, in dem Aufziehen von Projekten, dass die dann eben auch das alles erfüllen können. Gibt es da Interesse dran oder lehnen die das ab und sagen einfach nur, nö, ist schön, danke, dass ihr das macht. Ihr macht das sicherlich auch weiter, weil ihr seid Idealisten. Von daher, und Idealisten sterben höchstwahrscheinlich auch nicht aus erstmal. Wir nutzen das gerne, aber von unserem Geld kriegt ihr dafür nichts. Also es ist schön, die Notwendigkeit sehen wir vielleicht auch, aber nicht so sehr, dass wir es unterstützen würden. Oder sind die da bereit, auch reinzugehen und zu sagen, hey, wir können uns auch da weiterentwickeln und geil, Butze, dass du solche Konzepte machst. Lass uns da doch gucken, wie wir das zusammen machen können.
Mein Eindruck ist, dass die Mikroebene nicht so gesehen wird. Also die kleinen Projekte, die aus meiner Sicht eine Keimzelle für die ganze Transformation sind, sondern dass sich die Stadt Einflusshabenden auf eine Makroebene mehr beziehen, also auf Fragen der Beschäftigung, des Einzelhandels.
Ja,
ja, und eigentlich...
Größere Räder drehen in deren Augen.
Größere Räder drehen in deren Augen, die akut gefährdet sind. Also der Einzelhandel ist akut gefährdet.
So viele Sachen, wo es brennt, ey.
Ja, aber die Idee ist dann eher, wie können wir den Einzelhandel stärken, anstatt zu schauen, okay, wir müssen wahrscheinlich damit rechnen, dass in 20 Jahren nicht mehr der Einzelhandel ist. Wie können wir jetzt schon Strukturen mit Kulturschaffenden aufbauen, die dann dort, weiß ich, eine Ehrenamtsbörse aufbauen. Mhm. Das war eine Idee, die wir hatten. Also neben dieser Idee vielleicht in die Firmen zu gehen, wäre es auch, es bräuchte so ein Ehrenamtszentrum, wo Menschen sich viel kurzfristiger in Ehrenamt geben können und viel punktueller. Heißt, irgendwo muss eine Parkbank aufgebaut werden. Und ich denke, es gibt genug Leute, die eine Parkbank zusammenbauen können und sogar sagen würden, ja, wisst ihr was, im Jahr suche ich mir meine drei Projekte aus, könnt ihr mich anfragen, baue ich euch so eine Bank oder backe euch einen Kuchen oder
so ich meine, das sind kleinteilige brandaktuelle Ehrenamt. Themen, auch in der Politik. Ne? Es gibt so viele Parteien, die sich über das Bürgergeld beschweren und Menschen, die einfach weiß nicht, umsonst Steuergelder bekommen. Und dann gibt's ja so Diskussionen über das neue soziale Jahr oder so eine Art Zivildienst, was wieder eingeführt wird oder quasi so Maßnahmen beim Jobcenter. Das wäre ja eigentlich, mag man jetzt Oppositionsarbeit nennen oder die sind dann ja auch irgendwie, weiß ich, ein bisschen in ihren Ansichten ein bisschen verhärtet oder so. Aber es ist, denke ich, vielleicht für solche Strukturen gar kein schlechter Raum oder gar keine schlechte, also es ist eine Möglichkeit, da Konzepte zu entwickeln, wie man sagen kann, okay, das ist keine schlechte Idee, wir probieren das mal aus. Ich jetzt als Butze, das ist jetzt einfach mal nur so in die Welt gesponnen, ich als Butze stelle ein Konzept auf, arbeite mit dem Jobcenter Siegen zusammen und mache ein Projekt, wo, sagen wir mal, 10 oder 20 arbeitslose Menschen, die Bürgergeld empfangen, quasi in einem Ehrenamt sich verwirklichen können und dafür dann quasi dieses Bürgergeld erhalten, dass man sie gar nicht versucht, in irgendwelche Jobs zu drängen, wo sie nach 3 Monaten womöglich eh wieder kündigen, sondern da zu gucken, okay, warum sind sie arbeitslos geworden, was sind ihre Fähigkeiten davor, können sie sich vorstellen, da ein Fahrrad Reparaturladen zu schmeißen. Natürlich müsste man das noch mit zusätzlichen Bildungsangeboten paaren, weil die Menschen wahrscheinlich auch nicht diese strukturellen Kompetenzen haben, Organisationsentwicklung, sonst wären sie ja wahrscheinlich nicht arbeitslos, wenn sie halt selbst organisiert gut zu Rande kommen. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe aus Krankheitsgeschichten oder so. Aber Menschen haben unglaublich viel Potenzial. Es gibt sicherlich auch, kann ich mir gut vorstellen, als Testgruppe, weiß ich nicht, 10, 20 Leute aus Siegen, die sagen würden, hey, ich probiere das aus. Ist natürlich auch die Frage, müssen die Leute dann entscheiden, arbeite ich gar nicht und bekomme Bürgergeld oder arbeite ich ehrenamtlich und bekomme Bürgergeld. Das eine ist ja natürlich mehr Aufwand als das andere. Aber da so ein Pilotprojekt zu schaffen, das quasi zu erforschen, zu dokumentieren, zu gucken, wie wird das angenommen, wie entwickelt sich das, um da vielleicht dann auch ein Konzept draus zu erstellen, wo man skalieren kann oder...
Ja. Ich würde sagen, es war sogar beim Umsonstladen so. Also wir haben ganz viele Menschen gehabt, die langzeitarbeitslos waren, die obdachlos waren.
Mit Migrationshintergründen, ganz frisch gekommen.
Eine Behinderung hatten. Und die sich da wirklich sehr aufgehoben gefühlt haben.
Ja.
Und auch wieder ihren Punkt sozialer Teilhabe erfahren haben.
Ja.
Also du kannst ja viel soziale Teilhabe nur erfahren, wenn du auch Geld hast.
Richtig.
In der Kneipe kannst du nur gehen, wenn du auch ein paar Euros hast.
Ja.
Also ich glaube, das ist schon da. Es bräuchte dann halt eben mit den ganzen Reibungspunkten, die auftreten, mehr soziale Arbeiter, Arbeiterinnen.
Ja, die das auffangen können.
Die hätte ich in meinen Projekten da auf jeden Fall gebraucht. Ich glaube, wir sind halt in Wandeljahren und aktuell haben wir halt eben auch noch sehr viele konservative Kräfte in der Politik an den entscheidenden Hebeln, die Politik auch eher für eine ältere Generation machen, weil wir halt rein von der Demografie viel mehr ältere Leute haben.
Ja, in der Politik, wenn du da richtig was wirst, musst du ja auch Jahrzehnte reinstecken und dann bist du dann da an den Schaltknüppeln sitzt, bist du ja selber quasi und dann machst du natürlich für deine Altersgruppe dann auch die Politik. Also gibt keine 20-jährigen Minister oder so, die dann auch sagen, hey, Bildungsminister kriegt eine 20-jährige Person, die ist viel näher an der Schule und an dem Schulsystem dran, auch mit ihrer Schulzeit, als Menschen, die quasi, keine Ahnung, vor 40 Jahren zur Schule gegangen sind.
So, und denen jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt die ganzen armen Leute mit ins Ehrenamt und die machen alle mit, anstatt dass es gut betuchte 50-jährige Menschen sind, die bei ihrem Sektfrühstück sich gegenseitig erzählen, wie viele tolle Sachen sie die Woche gemacht haben. Ja, das ist etwas, das braucht wahrscheinlich noch Zeit. Also im schlimmsten Fall muss man sagen, wir müssen warten, bis die Leute wegsterben, sodass jüngere Leute sind und hoffen, dass wir nicht so konservativ sind, wenn wir so alt sind.
Ich glaube, dann würden wir trotzdem halt der Zeit hinterherhängen. Weil die Leute, die Politik machen, machen dann auch immer wieder Politik für die Leute, die ja schon dann auch wieder im zweiten oder dritten Abschnitt ihres Lebens sind quasi. Also wir hängen immer ein Stück hinterher, wenn wir das so weitermachen, finde ich.
Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Sagen wir, wie kommen wir an den Hebel?
Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, Ehrenamt zu einem Ehrenamt zu machen. Und das nicht bedeutend ist, dass das quasi eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, dass du quasi gar nichts dafür bekommst, sondern dass wir Ertrag mannigfaltig generieren, je nachdem, was halt gerade gebraucht wird, aber dass es sich auch irgendwo lohnt, Ehrenamt zu machen und dass das, wenn es nicht in monetärer Münze bezahlt wird, dass es dann wenigstens genauso viel wertvollen Respekt aus der Bevölkerung bekommt. Ja. Dass du vielleicht nicht in Geld bezahlt wirst, sondern vielleicht in Gutscheinen von kooperierenden Betrieben. Wie zum Beispiel, dann hast du ein Kino, kriegst einen Kinogutschein, kriegst einen Gutschein in der Kneipe, kriegst einen Gutschein da und kannst quasi so irgendwie, oder hast, weiß ich nicht, stehst bei einer, musst nicht mehr anstehen. Ja, das heißt, du hast quasi so eine Ehrenamtskarte und dann kannst du in jeder Schlange, im Supermarkt zum Beispiel, zeigst du deine Ehrenamtskarte und kommst direkt vorne dran. Mhm. Solche Sachen, dass man irgendwie das attraktiv macht, dass die Menschen dann auch denken, warum kann der sich jetzt vor mir anstellen? Der kann jetzt, ich habe die Ehrenamtskarte, ich beteilige mich so und so viele Stunden an dem Projekt, wenn du Bock hast, kommst du vorbei, dann beteiligst du dich da auch, kriegst du so eine Karte, brauchst du nicht mehr anstehen. Zeit ist sehr wertvoll. Und Zeit kann auch eine Währung im Prinzip sein. So würden wir Zeit zu einer Währung machen und würden den Leuten, die sich ehrenamtlich beteiligen, auf anderer Seite, wenn wir sie monetär bezahlen können, in Zeit bezahlen können, die sie wiederum sparen. Ja. Oder du hast quasi so ein Erkennungsding, dass du in einer Hotline sagst du dein Erkenntnis, jetzt auch eine Spinnerei, weiß ich nicht, ob das irgendwie funktionieren würde, aber rufst an und wirst direkt verbunden mit einem Mitarbeiter. Du musst nicht irgendwie 10 Minuten warten, bis du... Mhm. Sowas zum Beispiel. Also ich glaube, Ehrenamt muss Ehrenamt wieder werden. Es muss eine Belohnung, eine gesellschaftliche Belohnung dahinter stehen, dass es sich lohnt für die Leute, das zu machen.
Ja, ich glaube auch, also wir müssen schauen, dass es nicht einfach nur zu so einer Verpflichtung wird, die auch staatlich aktuell von allen Rentnern eingefordert wird immer mehr. Also, ne, dass man hört, Rentner sollen jetzt sich auch wieder gesellschaftlich mit einbringen. Was ja nicht unbedingt nur so eine Frage ist, wir möchten nicht, dass ihr alleine bleibt und dass wir möchten auch, dass ihr gerne einen Sinn habt in eurem Leben, sondern wir haben richtig Bedarf an kostenlosen...
Wir können die Rente nicht bezahlen, die muss länger einzahlen.
Und wir brauchen auch irgendetwas, das sozusagen das... der Kapitalismus fußt auf unbezahlter Arbeit.
Ja.
Auf Sklaven oder... hier in unserer westlichen Tradition der letzten 100 Jahre sehr viel auf den Frauen, die reproduktive Arbeit gemacht haben zu Hause, ganze Care-Arbeit und so weiter.
Nach dem Arbeiten noch Haushalt geschmissen, gekocht, Kinder versorgt, Hausaufgabenbetreuung. Ich habe es letztens ja schon zu dir gesagt, ich will es auch nicht generalisieren, aber oft, ich bin selber alleinerziehender Papa, das heißt, ich mache die komplette Care-Arbeit und bin quasi Mama und Papa in einem, von daher weiß ich, wovon ich spreche. Aber wenn ich sonst so rumgucke und vor allem auch in älteren Familienstrukturen, also wo die Leute ein bisschen älter sind als ältere Generationen sind, dann ist der Mann, kommt nach der Arbeit nach Hause, setzt sich vor ein, jetzt mal ganz plakativ, vor ein Fernseher, öffnet sich sein Bier und döst da dann bis 9 rum, bis ihm die Augen zufallen, und die Mutti die macht halt noch Hausaufgabenbetreuung, die kocht, die bringt den Haushalt. Das sind alles Sachen, die fallen an, die müssen gemacht werden. Aber es ist, wie du schon sagst, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, ist das die Aufgabe der Frau gewesen.
Ja. Aber es ändert sich gerade durch Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Also mehr Frauen arbeiten jetzt und können sich nicht mehr oder machen diese reproduktive Arbeit nicht mehr. Wer anders muss sie machen.
Ja. Was dann auch dazu führt, dass sich weniger Leute für Kinder entscheiden, weil sich dann vielleicht möglicherweise Frauen auch entscheiden müssen, kriege ich jetzt Kinder oder mache ich eine Karriere und denke eher an mich primär. Was dann natürlich dazu führt, dass die Alterspyramide, also gibt auf jeden Fall seinen Teil dazu bei.
Ja, und ich glaube, die entscheidende Frage dafür ist Ehrenamt, wo du eben sagst, das muss sich lohnen, ist die, dass Ehrenamt nicht einfach nur die reproduktive Kraft zur Stärkung des Kapitalismus wird.
Ja.
Ja, weil dann sind Alternativökonomien keine Alternativökonomien, sondern einfach nur ein Stützpfeiler des Kapitalismus.
Ja.
Das ist die Schwierigkeit unserer aktuellen Dynamik. Ich denke, da ist einer der Ebenen eben, dass Ehrenamt sich lohnen muss. Nur wahrscheinlich wird es nicht direkt monetär sein, sondern es braucht wieder mehr gesellschaftliche Anerkennung dafür. Aber wie schön wäre es, wenn man nicht nur gesellschaftliche Anerkennung über seinen Titel bekommt oder über Familienzugehörigkeit, sondern das, was man leistet und nicht leistet im Sinne von, hier, guck, der hat sich einen Porsche geleistet, sondern wirklich das, was man einbringt.
Ja.
Und da zähle ich eben auch den Herrn
Oswald.
Ja, genau. Mit rein, ja, der uns das Licht gebracht hat. Hat er nicht.
Prometheus.
So. Ja, Osram. Genau. Aber so in die Richtung.
Ja.
Ja.
Nochmal zu den Rentnern. Da ist es ja auch, kommt ja ganz drauf an, in welchem Beruf du gearbeitet hast. Wenn du jetzt als Dachdecker in die Rente gehst, da wirst du nicht mehr richtig Bock haben, irgendwie noch auf Dächern rumzutouren. Aber es gibt ja, wir werden ja als Gesellschaft auch immer älter. Und du bist, selbst wenn du ins Rentenalter eintrittst, bist du ja immer noch eigentlich richtig fit. Eine ganze Zeit lang. Und da finde ich es aber auch ein super Vorschlag, der eingebracht wurde von der Politik, da zu sagen, diese Menschen müssen nicht noch weiterarbeiten, aber wenn sie wollen, können sie noch weiterarbeiten. Und das, was sie daran verdienen, ist steuerfrei. Das finde ich eigentlich einen ganz guten, passablen und umsetzbaren Vorschlag. Was aber auch natürlich für das Ehrenamt bedeuten könnte, man könnte auch vermehrt solche Leute dann auch im Ehrenamt einsetzen. Und sie könnten, das müsste man an einem Ort, irgendwann monetär dafür auch entlohnt werden. Weil das sind Menschen mit extrem guter Lebenserfahrung. Also ich sag mal, gut einfach in viel. Die Qualität ist natürlich individuell, aber in Quantität viel Lebenserfahrung, auch viel Fachkenntnisse in deren Bereich. Natürlich überschlagen sich technologische Fortschritte und so, dann sind manche Leute, die früher irgendwie voll im Fach waren, mittlerweile auch abgehängt. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der, keine Ahnung, der Dachdecker oder Handwerker, der jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Dach rumturnt, aber trotzdem irgendwie noch einen Obolus für seine Rente noch mehr braucht, sich in einem Repair-Café oder im Anleiten von Gruppen einfach nur sein Wissen weiterzugeben, dass er das gerne machen würde, weil es geht ja nicht nur darum, oder dass die Qualität von Geld ist ja nicht nur, ich kann mir alles kaufen, sondern ich habe eben auch eine gewisse Form von Respekt in der Bevölkerung und ich werde gebraucht und das ist ja dann auch noch erhalten. Wenn du aus dem Arbeitsleben rausgehst, bist du Rentner, wirst du auf einmal nicht mehr gebraucht und dann setzt der Verfall viel schneller ein, weil du auch nicht mehr gefordert bist und so weiter. Und ich glaube, das könnte sehr viel auch unterstützend sein, dass die Menschen sich nicht mehr einsam fühlen. Ich meine, über Weihnachten ist es oft so, dass alte Menschen einfach den Krankenwagen rufen, Notarzt, weil sie sich alleine fühlen. Manchmal tun sie sich was an, weil sie dann irgendwie voll alleine sind und sehen, oh, überall sind die Lichter an, da sitzen Familien zusammen, ich habe niemanden oder so. Oder weil sie einfach in der Zeit Aufmerksamkeit brauchen und sich dann freuen, wenn ein Notarzt vorbeikommt und sich um, keine Ahnung, ich habe mir den Zeh angestoßen, irgendwie wegen so Kleinigkeiten. Dass dieses Bedürfnis von gebraucht zu werden und Kontakt und Anschluss durch Tätigkeiten im Ehrenamt für Rentnerinnen auch sehr attraktiv ist.
Ja, ich denke schon. Ja, natürlich. Die Frage ist eben nur, dass es sich trotzdem emanzipiert. Genauso, also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart für den Podcast, muss mal schauen, ob dieser Gedanke ich
drin bleiben kann.
Oder? Ja, ich experimentiere jetzt gerade nur. Aber du könntest es wahrscheinlich mit der gleichen Logik auf die Frau der 50er, 60er Jahre sagen. Na gut, also wenn jetzt die Frau nur zu Hause rumsitzt und nicht weiß, was sie tun kann, ist auch super, wenn sie sich um die ganze Familie kümmern kann, wenn sie noch den Opa ein bisschen pflegt und was und sich gebraucht fühlt und so weiter. Also es ist die gleiche Logik irgendwo. Und die Frau musste sich auch daraus emanzipieren, zu sagen, nee, das ist nicht meine alleinige Arbeit und ich werde dafür nicht bezahlt und am Ende kriege ich keine Rente, sondern das ist eine Aufgabe von uns als Gesellschaft, uns umeinander zu kümmern. Und das kann nicht an irgendeinem Teil hängen bleiben. Genauso wie es halt auch nicht an den Ehrenamtlern hängen bleiben kann, dass jetzt gesagt wird, also wie heute ich angerufen werde und dann, ja, ich habe da eine, von jemand aus der Stadt, ja, Sozialarbeiter der Stadt, ich habe da jetzt gerade eine Familie, die, wie heißt es ausgedrückt, ein Leistungsdefizit hat, noch kurz davor im Anspruch sind, irgendwas zu bekommen, sind jetzt aber gerade in der akuten Situation, dass sie Lebensmittel brauchen und ich werde jetzt irgendwie in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit dafür zur Rate gezwungen, dass ich, ne, und ich bin natürlich dann auch in einer gewissen Lage, dass ich jetzt nicht sagen kann, naja, das ist jetzt deren Problem oder da hat die Stadt halt jetzt keine Strukturen gebaut, weil im Kapitalismus sind halt nun mal Leute dann auch, die unter den Radar fallen und ja, das, ne, dass ich mich da sozusagen oder andere Leute auch nicht ausbeute, zu Arbeit zu machen, nur weil das kapitalistische System uns dazu nötigt. Ja. Nötig nicht, aber uns halt auch bei unserem Gewissen packt.
Ja. Ja, ja, das ist schade, weil du kannst ja dann nicht einfach die Person von der Stadt, die ist Verbeamte, die Rente ist sicher und die kriegt das Einkommen und kann natürlich in ihrer Zeit dann frei telefonieren mit dir. Aber deine Zeit als Ehrenamtler, die gibst du ja dann aus Goodwill. Und zwar nicht für die Person, die dich anruft, sondern für die Familie, die dahinter steht, weil du zahllose von solchen Familien kennengelernt hast und das super nachvollziehen kannst und deswegen gerne deine Zeit gibst. Aber
ich möchte nicht strukturell armen Leuten helfen, sondern möchte gucken, wie wir alle zusammen auf eine Ebene kommen können, sodass alle möglichst genug haben. Auch wenn sich das ein bisschen hippie anhört.
Aber es ist halt idealistisch.
Es ist idealistisch, ja.
Was aber ein super Motor oder eine super Motivation ist, um das System irgendwie mitzugestalten und dich einzubringen. Ich meine, darum geht's ja irgendwo auch im Leben, wenn man es jetzt weiter sieht, wenn man jetzt auf der Grund in dieser Bedürfnispyramide sieht, okay, du hast jetzt das Glück und das Privileg für deine Grundversorgung, du hast Wasser, du hast Essen, du hast einen Schlafplatz, du hast Klamotten. Das heißt, du hast diese unteren Ebenen so freigeschaltet, dass du quasi auf die oberen Ebenen gehen kannst und kannst dich jetzt mit auch idealistischen Themen befassen. Mhm. Und die Aufgabe von allen in der Bedürfnispyramide ist ja quasi hierarchisch, also quasi nach oben gehend, hast du dann mehr Freiheit. Aber die Aufgabe von denen, die in dieser Pyramide auf höheren Ebenen ist, ist es gleichzeitig nicht nur die Ebene selbst zu halten für sich selbst, sondern auch zu gucken, dass die anderen auch mindestens auf die eigene Ebene hochkommen. Wenn nicht sogar auch höher gerne, wenn sie clever sind. Das ist ja eigentlich der Anspruch an Gesellschaft, dass wir zusammen wachsen.
Eben, genau. Im Kapitalismus, man selber wächst und in diesen Alternativökonomien ist es gemeinsames Wachstum. Also dein Wachstum ist auch mein Wachstum.
Richtig.
Ja, das Bild, das du hattest von der Ringelblume, wenn ich ganz alleine auf dem Feld stehe, beim nächsten Wind knicke ich um.
Ja, wenn du ein kleiner Wald aus Ringelblumen bist, dann ist es viel resilienter gegenüber dem Sturm. Voll, ja, das ist aber schwierig, ne, weil wir sind ja auf diesem Feld.
Ja, ja.
Wir sind ja der ganzen Witterung ausgesetzt.
Und es wuchert, der Kapitalismus wuchert um uns herum in heftigen Brombeerbüschen.
Ja. Du bist aber auch Künstler.
Ja.
Und ein anderer Künstler, der sich auch mit solchen Themen im weitesten Sinne befasst hat und überlegt hat, was so sein Hebel in dem Ganzen sein kann, ist Joseph Beuys, der auf einer künstlerischen Ebene eben mit Installationen unter anderem gearbeitet hat, um diese Phänomene auszudrücken oder eben auch clever den Finger in Wunden zu legen. Erzähl doch mal ein bisschen was über Joseph Beuys und wie du dazu gekommen bist und auch vielleicht von eigenen sogenannten sozialen Plastiken.
Mhm. Mhm. Ja, der Beuys, ne? Ich glaube, er war ein Provokateur. Das war ihm wichtig, mit dem, was er machte, etwas aus den Menschen hervorzuholen, das sie so nicht genau sich angucken wollten. Und denke da an seine Rede, als er, ich glaube, in Düsseldorf da so Kunstprofessor geworden ist, und dann stellt er sich anderthalb Stunden dahin und hat wirklich anderthalb Stunden lang nur gehustet. Ja, also das ist mir von ihm sehr hängen geblieben, dass er eben, ja, sich da gegen dieses, ich muss jetzt vor den ganzen Ministerien und so weiter, vor den ganzen Ministern eine tolle Rede halten, hat sich auch immer dagegen gewehrt, nicht alle zur Kunst, zum Kunststudium zuzulassen. Er hatte, das gab ja da richtige Eskalation, dass er eben so viele Studierende aufgenommen hat, und dabei sollte es ja eigentlich nur eine Elite-Kunsthochschule sein und so weiter. Und an dieses Gesellschaftsgestalterische, wie ich das jetzt mal nenne, ist er dann zum Beispiel mit Projekten wie den 7000 Eichen gekommen, ja, die er gepflanzt hat.
Ja, im Rahmen der Documenta war das, glaube ich. Ne?
Genau, genau. Und als du mich gerade gefragt hast, ob ich mich als Künstler sehe, dann hätte ich gerne noch ergänzt, wie das auch Beuys immer gemacht hat. Ja, aber auch nur unter der Prämisse, dass alle Künstler sind. Also jeder Mensch ist ein Künstler.
Ja.
Jeder Mensch ist eine Künstlerin. Und da steckt eine Erweiterung des Kunstbegriffes drin. Also der Kunstbegriff, der eher so formal ästhetisch war, ja, also so aus der Antike, immer Architektur und
in
Form.
Produkten
genau.
Gedacht viel, ja.
Und da ist eben die Erweiterung, dass Kunst
der Schaffensprozess auch selbst mit ist.
Des Menschen, genau. Ja. Also dass der Mensch selbst in seinem Schaffen ein Künstler ist. Aber auch nicht einfach im puren Stümpern, sondern in dem Bewusstsein, also so würde ich Beuys da interpretieren, dass er die Gesellschaft formt. Also die Gesellschaft ist etwas Formbares, und wir sind soziale Wesen in eben dieser Sozietät miteinander. Ich hätte jetzt was gefangen, aber einfach lebendig, sage ich jetzt mal, sind wir. Und diese Gesellschaft ist plastisch. Plastisch im Sinne von, es ist weder, also die Agrarzustände von flüssig, fest oder gasförmig, ist es nicht, sondern es ist wie unser Gehirn ewig formbar und sich verändernd. Plastisch. Und ja, da würde er, glaube ich, nicht so sagen, ja, jeder ist ein Künstler, einfach nur, wenn du hier einen Pups machst, sondern der Pups, wenn du ihn machst vor deinen Freunden und alle lachen, dann ist das vielleicht schon eher soziale Plastik. Ja, dass es eben darum geht, die Gesellschaft oder auch dein unmittelbares Form, dein Umfeld zu formen. Ja. Und das ist etwas, was mir in der ganzen Bewegung, die wir so durchgemacht haben, am meisten aufgefallen ist, dass wenige Menschen sich als Gestalterin ihrer unmittelbaren Lebenswirklichkeit empfinden und auch verwirklichen. Also mehr mit dem, hier könnte man doch, eigentlich müsste mal einer und so weiter, anstatt sich zu überlegen, wie sie selber die Verhältnisse ändern können.
Ja. Woran glaubst du, kurzer Exkurs, woran glaubst du, liegt es? Dass die Menschen sich selbst nicht trauen, Verantwortung für die eigenen Sachen zu sehen, die sie kritisieren?
Ich glaube, dass wir wenig Erfahrungsräume davon haben, dass Menschen überhaupt in die Verantwortung genommen werden oder dass sie die bekommen können. Das sehr lange dauert, bis du Verantwortung für etwas nehmen kannst. Und wir generell dieses schulische, es gibt irgendwie eine Obrigkeit, irgendwer kümmert sich. Dann natürlich der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat, an dem man alles abschieben kann. Ja, warum
Gott
haben die Politik
am Ende.
Und am Ende ist es dann irgendwie Gott, ja, genau. Also wir haben viele Ausreden in unserem Leben, warum wir nicht diejenigen sind, die drangehen und etwas verändern. Und natürlich auch einfach, weil es Arbeit ist. Ja. Ja. Also man muss es dann am Ende auch machen, ja. Also viele Ideen, die wir alle so haben, wir lieben unsere Ideen. glaube, also viele Menschen mögen das schon sehr gerne, sich zu überlegen, wie die Welt anders aussehen könnte. Es ist aber leider nicht so, als ob es ein Fingerschnips ist, sondern oft haben wir die Erfahrung, dass wir...
Materie muss bewegt werden.
Ja, und dass wir erst nach 2-3 Jahren überhaupt wissen, was wir verändern wollen. Mhm. Ja, also wir haben meist so eine ungefähr so einen Impuls oder eine Idee, die uns fasziniert. Und dann denken wir, ja, so und so könnten wir es noch machen. Und dann merken wir, oh, da kommt irgendwas zurück. Und so, damit haben wir aber nicht gerechnet. Und das haben wir auch nicht einkalkuliert. Und da brauchst schon eine Beharrlichkeit. Und das ist eben auch an diesem Anspruch, jeder Mensch ist ein Künstler. Heißt nicht, ich bin sonntags abends um 18 Uhr Künstler, sondern ich bin jederzeit Gestalter meiner unmittelbaren Wirklichkeit. Und es geht da eher um einen Bewusstseinswerdungsprozess, den Beuys anstoßen möchte. Dass wir eben, könnte auch anders sagen, wir sind politische Wesen. Es gibt nichts, was apolitisch ist, sondern wir sind in stetigem Diskurs miteinander und sollten uns das vor Augen führen und nicht einfach nur ein bisschen Larifari durchgehen. Ja.
Ich meine, du kannst dich zwar isolieren in einem Einfamilienhaus und mit deiner Family da sein, aber du hast trotzdem Nachbarn, du hast trotzdem Arbeitskolleginnen, du hast trotzdem Leute, denen du begegnest in der Bahn, du nutzt gemeinsame Infrastruktur. Also selbst wenn du dich isolierst, wenn du jetzt nicht gerade Eremit bist und irgendwo im Himalaya in der Höhle wohnst, bist du immer vernetzt mit anderen. Und das, dieser Kontakt und diese Beziehung verpflichtet irgendwo auch, das Gesamte irgendwie auch mitzutragen. Und klar kann man jetzt sagen, ich bezahle meine Steuern und davon macht er das und so, der Staat, und dann bin ich damit fein raus. Damit ist es aber nicht getan, weil wir sind ja nicht glücklich mit dem Zustand. Wir haben ja trotzdem ganz viele Wünsche und Kritik und Verbesserungsvorschläge im günstigsten Fall. Sprichwort, was ich da mal gehört habe, war, es gibt keine schlechten Ideen, nur einen zu schwachen Willen, sie in die Tat umzusetzen.
Ja. Ja, richtig. Und dieser Willen, der, würde ich sagen, beschreibt sich auch in einem Ja zum Leben. Und daran, würde ich sagen, hapert es auch, wenn ich in die Welt hineinschaue, daran hapert's. Ja, also das, ich glaube, viele Menschen formulieren ein Vielleicht zum Leben. Mhm. Ein Vielleicht im Sinne von, ah jo, jetzt muss ich halt noch ein bisschen arbeiten und der Chef ist auch kacke und dies und jenes nervt mich, aber irgendwann werde ich dann voll dabei sein. Und wenn ich dann in der Rente bin oder wie auch immer.
Später.
Genau, aber dieses Ja in Haltung und Handlung zu überführen, also in der Haltung im Sinne von auch körperlich, also wie stehe ich aufrecht, aber auch in wie reagiere ich auf bestimmte Impulse und Handlung. Genau, also so aus unserer Szene, was ich immer sehr spannend finde, ist zum Beispiel, wenn Müll irgendwo liegt, gibt's Leute, die sich einfach bücken und den aufheben. Mhm. Oder ich sehe Leute, die gehen mal dran vorbei und denk dann, ha, und dann merkst du so, und drehen sich nochmal um und heben es dann auf.
Oder sie gehen einfach nur vorbei.
Oder sie gehen halt einfach nur vorbei, genau. Und da sieht man eben, ist nur ein Beispiel, aber wie eben man ein Ja zum Leben in dieser Haltung formulieren kann. Und ich glaube, darum ging es mir auch, also dass es eben um einen kontinuierlichen kreativen Prozess geht und dazu muss man Ja sagen. Jetzt muss man sagen, ja, ich bin dieser Mensch und ich bin der jetzt eben nicht nur sonntags um 18 Uhr, sondern goddammit, ich muss ja auch noch 50 Jahre, 60 Jahre das durchziehen.
Und mit all den anderen Bällen, die ich sonst noch jongliere in meinem Leben, trotzdem auch irgendwie diese Kraft irgendwie freischalten und erhalten, dass ich das sein kann.
Ja.
Trotz der ganzen Widrigkeiten. Da gehörten dann auch Stressmanagement, Stressbewältigung, Frustrationstoleranz, das gehört alles irgendwie da auch mit dazu.
Genau. Und ja, das aufzubauen, das zu gestalten, dafür hat er appelliert, der gute Herr Beuys. Und sowas haben wir dann eben aus meiner Sicht mit der Flake getan, wo wir Bettlaken aufgehangen haben in einer Stern- oder flockenartigen Form.
Von oben betrachtet.
Von oben betrachtet, genau. Wo dann eben auch über diesem Bettlaken stand, Bedürfnisse, Fähigkeiten und Menschen eingeladen haben zu schreiben, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Fähigkeiten. Und so von Beuys würde auch sagen, so habe ich ihn verstanden, dass wir unsere Bedürfnisse auch immer nur ahnen und gar nicht jetzt genau wissen, brauche ich jetzt ein Bierchen oder brauche ich eigentlich Entspannung und kann ich diese Entspannung nicht nur im Produkt Bierchen finden, sondern könnte ich auch einen Waldspaziergang machen? Oder ist es vielleicht gar nicht nur Entspannung, sondern ist es irgendwie sogar Gelassenheit, der ich habe? Also wir ahnen das.
Es ist eine Methode aus der Permakultur, nennt sich die Produktqualitätenanalyse. Und da schaust du, was ist das Produkt, deine Lieblingsidee, wenn du dir jetzt denkst, ich brauche jetzt ein fettes Auto. Was ist eigentlich die Qualität dahinter, die ich brauche? Das ist vielleicht ein Freiheitsgefühl, vielleicht ist es ein Mobilitätsaspekt oder. Ich hatte eine sehr schöne Geschichte, die ich mal kurz teilen kann. Ich habe eine Gartengestaltung gemacht, einen Design für einen Freund. Er hat einen Hektar Land und hat sich darauf, wollte der unbedingt einen Schwimmteich haben. Und dann haben wir das mal erstmal so geplant. Das war seine Lieblingsidee. Das war so immer so ein ganz zentrales Element in diesem Gartendesign. Und dann habe ich das mit ihm durchgerechnet und da sind wir auf enorme Kosten gekommen und Arbeitsaufwand und Energieaufwand und Zeit, bis dieser Schwimmteich in dem System etabliert sein würde. Und er hat festgestellt, er kann sich das gar nicht leisten. Und dann haben wir diese Produktqualitätenanalyse zusammen gemacht und ich habe ihn gefragt, warum willst du denn den Schwimmteich? Und dann hat er mir was gesagt, dann habe ich ihn gefragt, warum willst du denn wirklich den Schwimmteich? Und dann hat er mir was gesagt, dann habe ich gesagt, warum willst du ihn denn wirklich? Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo er mir erzählt hat, dass er die schönsten Erinnerungen, die er an seinen Vater hatte, war, wenn sie zusammen schwimmen gegangen sind. Und da hat er sich einfach so connected zu seinem Vater gefühlt und sehr geborgen in dem Wasser, was um ihn rum war. Und das war einfach so schön. Daran ist er dann rangekommen durch diese Rückfragen, dass sich daraus diese Qualitäten ergeben haben, eine Connection zu seinem Vater und eine Geborgenheitsgefühl. Das waren dann die Qualitäten. Und dann haben wir geguckt, okay, gibt's in deiner Historie andere Momente, wo du dich geborgen gefühlt hast, zusammen mit deinem Vater? Und dann hat er überlegt und dann ist er auf die Idee gekommen oder hat sich erinnert. Die hatten im Garten damals so ein kleines Weidentipi, wo ganz viele Decken drin waren und da hat sein Vater ihm manchmal vorgelesen in Sommerabenden. Und da hatte er das ähnliche Gefühl davon. Da haben wir gesagt, super, das probieren wir aus. Weidenstecklinge zu schneiden ist super easy, die gibt's überall. Weide macht es überhaupt nichts aus, wenn du denen was abschneidest. Dann steckst du die in den Boden, wenn es gerade ein bisschen feucht ist, und dann wurzeln die direkt. Dann haben wir die oben zusammengebunden, haben ein paar Decken rein, wir waren innerhalb von einem Tag fertig und hatten dieses Tipi und er hat gesagt, das ist fantastisch. Mhm. So, das ist diese Produktqualitätenanalyse. Was wollen wir, was ist eigentlich die Qualität hinter dieser Idee von einem Produkt, die wir haben? Und das ist ja eigentlich immer, wenn wir vielleicht irgendwo was shoppen wollen oder so, ne, was wir uns ausdenken, was wir jetzt gerade brauchen, weil es das Produkt ist, worüber wir sozialisiert sind, was in der Gesellschaft diese Qualitäten womöglich ausdrückt. Aber das ist manchmal total über unsere Kosten hinweg, das ist manchmal und so weiter. Eigentlich macht gar keinen Sinn, sich da zu fragen, was ist eigentlich die Qualität dahinter? Das ist genauso wie, mache ich mir jetzt das Bierchen auf oder mache ich einen Waldspaziergang? Also was suche ich da gerade? Erholung, Entspannung? Ist dann das Bierchen wirklich das perfekte Produkt, um die Qualität zu erfüllen? Wenn du ehrlich wärst, würdest du sagen, nein, weil der Alkohol tut dir dann in dem Sinne vielleicht gar nicht so gut und es befriedigt dein Bedürfnis einen Moment, wo du dich hinsetzt und die Flasche öffnest, weil du halt so dich konditioniert hast, aber den Rest der Flasche ist es vielleicht gar nicht mehr die Qualität, die dann so erfüllt wird, ne? Und dann ist es vielleicht nachhaltiger für dich, einfach auf einen, sagen wir mal, Waldspaziergang oder eine Hunderunde zu machen oder so.
Ja, so, und genau diese Gespräche, die sind in unserer Gesellschaft sehr selten. Und wenn man etwas ahnt, dann wird man ihm erst gewahrer in der Kommunikation. Und wir haben eben mit der Flake eine Kommunikationsplattform geschaffen, wo Menschen mit der Frage konfrontiert waren, was ist mein Bedürfnis?
Ja.
Und wir waren dann auch immer in unmittelbarer Nähe und haben eben auch noch einen Resonanzraum geöffnet, wo man halt dann darüber reden konnte, fragen konnte, ganz genau. Und das, es war ja sehr, sehr spannend zu beobachten, dass viele Menschen sich eben nicht klar sind, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Und andersrum, dass sie auch nicht wissen, was sie eigentlich beitragen können.
Ja.
Oder oft auch die Angst haben, dass das, was sie beitragen nicht gut genug ist.
Ja.
Ja. Und indem, dass wir eben diesen Raum aufgemacht haben, haben wir eine soziale Plastik oder ein Mittel für soziale Plastik gestaltet. Also dass wir eben ein Mittel gebaut haben, das der Gesellschaft hilft, sich aufzubauen.
Ja, und zunächst erstmal auf der individuellen Ebene, weil jedes Individuum sich darin selbst bewusst werden konnte, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, Hoffnungen, Visionen zum Beispiel, oder was sind Dinge, die ich brauche oder geben kann, was sind Fähigkeiten, die ich brauche oder geben kann, was ist Feedback, was ich gebe, alles mögliche. Also es waren ja ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, Projektsuchthand, Liebesbriefe, Mitfahrgelegenheiten, also war so ein, je nachdem, wo wir diese Flake aufgebaut haben und was für Bedürfnisse, sagen wir festgestellt haben, die es da vielleicht brauchen könnte, wie Menschen in Interaktion, dann von diesem Individuum auszugehend, das transparent zu machen auf dieser Flake, dieser sozialen Plastik, so dass es über das Individuum hinaus das Kollektiv speisen kann. Und da haben wir über ein Jahr waren wir auf 17 Festivals mit der Flake. Das war 2017 und seitdem gab es die Flake auch immer weiter. Wir haben das teilweise gemacht, teilweise haben das andere gemacht, teilweise existieren Flakes irgendwo, wir wissen gar nicht davon, aber konnten sehr gut herausfinden, was es braucht, damit Menschen daran kommen. Wie du sagst, manchmal stellen oder sehr oft stellen Leute ihr Licht unter den Scheffel und sagen, ah, das kann ich eigentlich gar nicht richtig. Weil sie vielleicht auch von der Schule so geprägt sind, dass sie bewertet werden und was vielleicht irgendwie künstlerisch begabt in der Schule. Da gab es das Kunstfach, das Schulfach Kunst und dann hast du gemalt, aber das war nicht das Projekt in der Schule. Und dann wurde das geile Bild, was du gemalt hast, schlecht bewertet, weil das war jetzt gerade nicht dran. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die man macht, wo man dann sagt, oh nee, ja, vielleicht, und das ist ja kindliche Prägung. Da sieht man nicht irgendwie, als Kind sieht man nicht, hey, aber ich habe das Bild richtig geil gemalt. Das ist mir egal, ob das gerade Thema war, honorier mich dafür, wie fett, sondern man kriegt einfach nur dann den Deckel drauf meistens und kriegt dann halt eine 4 und steht dann halt so da. Da sind die Kinder ja nicht so oft dann schon so weit, oder heutzutage vielleicht anders, aber da zu sagen, ich ziehe ein Erfolgserlebnis raus. Und so war es vor allem, und das ist was ich sehr gerne immer wieder teile, ist bei Musik zum Beispiel, Gitarre spielen. Da findet man dann raus in der Flake im Gespräch mit den Leuten, die spielen ein bisschen Gitarre. Und dann sagt man doch, hey, du kannst ja Gitarre spielen. Nein, ich kann nicht Gitarre spielen. Ich habe vielleicht 1-2 Lieder, die ich kann, aber ich kann nicht Gitarre spielen, weil es so viele Leute gibt, die besser Gitarre spielen. Es gibt immer Leute, die irgendwas besser können, immer Leute, die was schlechter können. Und ich habe dann den Leuten immer gesagt, hey, schreib's auf, wenn du Bock hast, dich mit Gitarre zu beschäftigen, selber besser werden willst und für jemanden, der noch nie das Instrument in der Hand hatte, mal zu erklären, was sind denn überhaupt Saiten? Was sind denn überhaupt diese kleinen Stäbchen, Bünde? Welche Akkorde kannst du? Und wenn das nur 4 Akkorde sind, dann bringst du der anderen Person 4 Akkorde bei. Das sind 4 mehr, als sie kann. Damit steigerst du ihr Wissen überdimensional, so. Bis man so weit kommt, den Menschen auch diese Angst zu nehmen, bewertet zu werden in dem, was sie können. Vor allem, wenn es um, das finde ich so geil, wenn es um das Wort Spielen geht. Ich spiele ein Instrument. Spiel hat für mich ist was super Kindliches, das hat keinen Anspruch an Perfektion, das ist eine Beschäftigung, das ist Kunst im Prinzip. Da geht es nicht darum, das gut zu können oder schlecht zu können, du spielst einfach, das ist ein Erfahrungsraum. Da aber auch nochmal dazu zu sagen, wenn wir schon mal einen Schritt weiter raus, dass diese Flake eben eine analoge Multisharing-Plattform ist zum Bewusstwerden und Teilen von Bedürfnissen, Fähigkeiten, Ressourcen, ja. Informationen und Ideen, weil es die Analogität braucht, sowas gibt es ja digital zuhauf. In Foren, in Plattformen, in Social Media und so. Haben wir alles. Aber der Clou bei uns war, wir haben es analog gebracht. Was dafür sorgte, dass die Leute in direkten Kontakt miteinander gegangen sind. Nicht über einen Messenger, nicht über eine anonyme Geschichte, sondern sich wirklich in die Augen dabei gucken konnten. Und sich kennengelernt haben. Und dabei Kontakte entstanden sind, die, möchte ich mal mutmaßen, so quantitativ und qualitativ auf einer digitalen Plattform nicht hätten entstehen können. Mhm.
Ja. Ich würde sagen, wahrscheinlich sowohl als auch. Ich glaube, digital könnte noch ein bisschen unterstützen. Und wahrscheinlich war es auch nicht komplett ohne Digitales, weil manche haben ihre Telefonnummer draufgeschrieben.
Ja, ja.
Und dann, ja, aber es ist halt eben diese Technozentrierung, die uns sagt, ja, wir müssen einfach nur über sehr effiziente technologische Systeme, jeder eine braucht das, der andere braucht das und dann Match, verbinden wir uns. Und am besten lege ich, du willst, weiß ich nicht, mein Bobbycar haben, hast das mitgekriegt, ich stelle einfach nur mein Bobbycar vor die Tür, du nimmst es dir, schön, das Bobby Carr wird zwar weiter genutzt, aber diese Begegnung, die fehlt.
Ja,
ja, und das haben wir eben, indem es für den begrenzten lokalen Raum funktional war, anders gestaltet.
Ja. Ja. Zudem kommt, dass es auch fast alternativlos war, weil viele Festivals, auf denen wir waren, so viele Leute waren, dass es gar kein Internet mehr gab und das Telefon quasi so das Netz zusammengebrochen ist. Das heißt, die hätten sich gar nicht digital, regional in dem Moment organisieren können, sondern es hat diese analoge Plattform oder braucht es sogar.
Ja.
Ja. Tolles Projekt.
Ja.
Ja, ja, das ist ein sehr, sehr tolles Projekt. Aber auch da braucht es Menschen, die diese Flake pflegen.
Ja, ja, sonst ist es die Tragik der Allmende und die Zettel werden runterfallen von den Bettlaken. Der nächste Sturm kommt und wird es ein wenig schief gestalten. Und
Bierflaschen liegen rum.
Ja.
Menschen benutzen es nicht interaktiv, sondern sehen es als Museum und gehen einfach nur durch und gucken sich die Sachen an, die da sind, sind aber nicht, fühlen sich nicht persönlich eingeladen, daran teilzuhaben, weil es eine irgendwie schon auch eine hohe Schwelle ist, mitzumachen. Es braucht immer diesen Türöffner, irgendwie mal Menschen an die Hand zu nehmen, durchzuführen, hier und da kannst du, guck mal, da kannst du Zettel schreiben und hier geht's da drum und ein bisschen ein paar Rückfragen zu stellen. Ansonsten funktioniert es auch irgendwie
nicht. Auch irgendwie nicht. Und vielleicht liegt da aber auch was Schönes drin, wenn wir uns diese Wirklichkeit so vorstellen würden, dass alles, was menschengemacht wäre, den Menschen danach nicht mehr brauchen würde, der es dann pflegt. Das wäre auch eine traurige Vorstellung. Also wir bauen, das ist auch eine schöne, ja, das wäre so die gottähnliche.
Ich baue etwas mobile.
Und es wäre dann einfach da. Und es liegt auch etwas Schönes darin, dass der Mensch immer noch gebraucht wird, sobald er etwas aufgebaut hat.
Ja, ja, so bleibt es auch irgendwie warm und lebendig.
Ja, richtig.
Ja. Okay, Butze.
Gut, ich muss auch jetzt Pipi.
Ja. Hey, ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch.
Ja,
es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu quatschen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt so einfach relativ spontan über eine Stunde, zwei Stunden so fokussiert ein bisschen im Austausch zu sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Freue mich, dass ich hier sein darf auf dem Flake-Modul. Props gehen raus an den Lernpfad zur Wildgestaltung. Und danke.
Die nächste Flake gibt's auf dem Burgherzberg-Festival. Das ist in 2 Wochen. Das ist das älteste europäische Hippie-Festival, würde ich mal sagen. Ein Jahr älter als Woodstock. Da sind wir seit 2017 mit einer Flake. Und seit 2015 mit der Humus Hood Foodsharing ist dabei. Repair Café ist dabei. Falls ihr den Podcast früh genug hört, könnt ihr vielleicht vorbeikommen. Ansonsten findet es auch nächstes Jahr statt. Und Butze ist in Siegen. Sein Themenfeld ist Human-Computer-Interaction, wie gesagt, ein Doktorand und Doktor in Spee ist in den letzten Zügen. Falls ihr irgendwie ähnliche Themenfelder habt, vielleicht auch zufällig WissenschaftlerInnen seid oder euch mit solchen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, auseinandersetzt und da irgendwelche geilen Erkenntnisse selber gewonnen habt aus eurer Arbeit, meldet euch sehr gerne bei Butze, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Dann kann man voneinander lernen, weil was wir mit der Flake auch rausgefunden haben, ist, Wissen ist das Einzige, was durchs Teilen mehr wird.
Oh yes, so ist es. In dem Sinne, ja, hoffen wir, dass wir ein wenig Wissen teilen konnten.
Ja, fett. Vielen Dank.
Ja, gerne. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.